Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Mit einem kundigen Kenner, einem lustigen Liebhaber und einem Techniker, der nur Bier trinkt.
Herzlich willkommen zu den, wie soll ich das, sind es die Promi-Wochen, sind es die starken Männerwochen, die wir jetzt beginnen in diesem Podcast, denn wir haben nacheinander Julia Wendt heute, der Cristiano Ronaldo, das sage ich jedes Mal, der Pianist.
Nee, Usain Bolt sagt man eigentlich.
Usain Bolt.
Stand mal in der Bremer Zeitung.
Der Usain Bolt. Echt? Der Usain Bolt. Also, Julia Wendt, dann kommt Michael Stich, dann kommt Ulrich Wickert, Haju Schumacher, Reinhard Beckmann. Und zwar alle ausgewählt, damit ich nicht immer der Älteste bin in diesem Podcast. Das kann man, glaube ich, sagen. Nein, wir freuen uns tierisch. Julia, es geht gleich los. Wir müssen vorher den Werbeblock machen und der beginnt jetzt.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Silkes Weinkeller. Und es gibt noch eine kleine Info für alle unsere Hörer. Silke hat nämlich einen rausgehauen. Es gibt einen 10% Gutschein für alle Hörer von den vier Flaschen. Wenn ihr einfach eingibt Podcast, werden 10% abgezogen. Bis Ende des Jahres gilt das. Also viel Spaß beim Shoppen.
Herrlich. Wie ist der Kontakt zustande gekommen mit Julia? Ich glaube, Michael, über dich, ne, oder über Axel. Irgendwie alle kennen Julia, aber wer hat am Ende jetzt nicht gesagt, ne? du hast doch Julia mal richtig gefilmt, Axel, oder nicht?
Ja, ich war schon bei dir da.
In der Scheune.
In der Scheune, zum Corona-Konzert.
Sehr genau, schön. Ich hatte Julia tatsächlich vor kurzem mit Atze Schröder zusammen in der Barclaycard Arena getroffen. Und nach der Aufnahme habe ich festgestellt, dass Julia ein voller Weinkenner ist. Und habe ich gedacht, ist er perfekt für unseren Podcast.
Da muss ich kurz unterbrechen. Das ist gnadenlos übertrieben. Ich habe ein paar Weinerlebnisse, die ich immer... So, wo ich immer so tue, als ob ich wahnsinnig Ahnung hätte, die ich dann auch entsprechend rüberbringe. Aber ein Weinkenner, da bin ich weit entfernt. Es gibt Leute, also Michael, wie du zum Beispiel, und wahrscheinlich auch wie Lars und Axel auch, die sehr, sehr viel mehr Erfahrung haben. Ich hab so ein bisschen Inselwissen und gefährliches Halbwissen von mir aus auch. Aber ich liebe guten Wein. Also insofern bin ich vielleicht doch hier ganz richtig.
Ja, eine Leidenschaft hast du auf jeden Fall. Das habe ich gemerkt in unserem Gespräch und das finde ich immer super. Und davon lebt auch unser Podcast und ich freue mich total, dass du da bist, Julia.
Vielen Dank für die Einladung,
Leute. Was heißt denn das jetzt eigentlich für so einen Pianist? Da stellt man sich immer vor, Klavier und Rotwein dann vor allem. Bist du so ein Rotwein-Pianist?
Ich bin tatsächlich Rotweintrinker gerne, aber wenn ich auf Tournee bin, kann ich ja gar nichts trinken. Das ist das Schicksal eines Konzertpianisten, wenn ich unterwegs bin. Und ich würde abends nach dem Konzert noch Alkohol trinken, das macht man meistens spät abends, dann komme ich nächsten Tag nicht aus dem Quark. Und ich muss wirklich sagen, es kann nur noch so ein kleiner Schluck sein. Wenn man ständig auf Tournee ist und in dieser Mühle drin ist und man trinkt nur das kleine bisschen Alkohol, dann merke ich das in der zweiten Hälfte des Konzerts, kriege ich plötzlich eine bleierne Müdigkeit, dann bin ich plötzlich so wahnsinnig müde und will nur nach Hause. Und das habe ich eben nicht, wenn ich keinen Alkohol trinke. Deswegen beschränkt sich mein Alkoholkonsum auf die freie Zeit. Aber davon haben wir jetzt das letzte anderthalb Jahre sehr viel gehabt.
Wollte ich gerade sagen, da war doch... Dann wirst du so... Aber das heißt, du kannst dann nicht so gut spielen, wie du spielen könntest, nicht so schnell spielen oder du verspielst dich oder es macht keinen Spaß mehr. Was ist es dann?
Das ist eine Frage der Konstitution. Also es ist so, dass man sozusagen fokussiert und konzentriert bleiben muss über einen langen Zeitraum. Gerade in so einem Konzert, du kannst ja nicht irgendwelche Schwächen erlauben, ich bin ganz alleine da oben. Ich kann das nicht sagen, jetzt mach du mal weiter oder so, sondern ich muss selber das da vorne rocken. Und wenn man dann sehr konzentriert ist, weil ich muss ja auch Ansagen sagen zwischen denen, also es ist ja eine Mischung aus die Leute am dranhalten, eine Dramaturgie verfolgen und dann auch noch richtig Klavier spielen. Und wenn ich dann nicht sehr, sehr diszipliniert einen Tagesablauf einhalte, das würde jetzt zu weit führen, das hier zu erläutern, dann verliere ich Konzentration in der zweiten Hälfte. Und da kann ich machen, was ich will. Das ist ein Naturgesetz. Und deswegen lasse ich es einfach auf Tournee. Aber deswegen wird der letzte Abend einer Tournee auch entsprechend gefeiert.
Michael, macht denn Wein grundsätzlich immer müde, egal wie wenig man davon trinkt?
Ich glaube, das ist ja typbedingt. Ich habe auch bewusst heute würden wir gerne mit einem Sparkling anfangen, weil ich finde tatsächlich, dass Prickelndes meistens den Kreislauf eher belebt, als dass es müde macht. Und weil es meistens die Säure sehr erfrischt und aufweckt quasi und zumeist auch natürlich Champagner, Sekt, Cava zum Aperitif getrunken wird und die Hauptaufgabe ist, den Appetit anzuregen, quasi den Hunger
loslegen zu lassen. Aber ich finde schon, dass kraftvoller, schwerer Rotwein durchaus schon relativ schnell müde macht. Und ich glaube, die Menschen tendieren dazu eher vielleicht zu leichten, frischen Weißweinen. Man kann mehr davon trinken, auch gerade bei Feiern. Joja, du warst ja auch schon bei uns bei großen Feiern. Da wird immer 80% Weißwein getrunken, damit die Leute auch nicht zu schnell müde werden.
Aber der Rotwein schmeckt so gut. Entschuldigung.
Aber ist das dann, das ist interessant, Michael, das heißt auch im Restaurant, habt ihr eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute vor allen Dingen Weißwein trinken, weil sie dann mehr trinken und vielleicht auch mehr essen? Und länger bleiben?
Haben wir ein Interesse daran? Naja, meistens sind die Rotweine ja teurer aufgrund der Lagerung, der Holzfässer vor allem. Wir haben Interesse, dass sie lange bleiben und viel trinken, egal welche Farbe. Da sind wir ziemlich schmerzbefreit.
Axel, was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast? Kannst du das nochmal in kurzen
Worten beschreiben? Das kann ich leider auch nicht sagen. Ja, wir trinken 4 Flaschen Wein, aber nicht ganz aus. Die meiste Zeit und reden darüber.
Gut, hast du jetzt?
Alles gut.
Also ich muss sagen, ich habe im Voraus eine Gehorsam. Ich habe auch schon den Sparkling aufgemacht hier.
Ja. Aber Axel, kann es sein, dass du eben in unserem Nigelnagelneuen
so ein bisschen nach Alkohol müffelt, dann hat das nichts mit mir zu tun.
Alter, Michael, gibt es irgendeinen Trick bei diesen Schaumweinen? Also
die Zuschauer sollen
kalt, sie müssen kalt sein, oder?
Folge anschauen. Ich habe das schon eigentlich gut hingekriegt, aber jetzt war ich abgelenkt, weil ich reden sollte und dann habe ich es doch nicht so quer gehalten. Und
naja, man sieht die Axel auf eine Seite des Bildrandes geht, man hört ein großes Flock und dann
sieht man so eine kleine Schaumfontäne hier, ne?
Eruptiert.
Ich wollte mir einfach das Gespräch bringen.
Ja. Also wichtig ist auf jeden Fall, dass der Champagner oder der Sekt oder was auch immer so viel Kohlensäure ist, also so viel Druck auf so einer Flasche, dass es langfristig gekühlt wurde. Also wenn du das auch nur kurz, also wenn das warm ist und du haust es in den Tiefkühler, was man durchaus machen kann, ist es einfach wahnsinnig viel Druck, muss sehr, sehr aufpassen. Nie über dem Gesicht aufmachen, weil ihm der Kork im Zweifel wirklich entgegenkommen kann.
Je kälter das ist, desto weniger laufe ich Gefahr, dass es...
Ja, genau. Wenn es richtig kalt ist, ist es auf jeden Fall weniger und du darfst es natürlich auch überhaupt nicht schütteln. Also ganz vorsichtig bewegen, weil jede Erschütterung dann natürlich hilft, nochmal die Kohlensäure aufzuwecken, bevor sie dann rausschießt.
Ja, meine Oma hat übrigens früher jeden Tag am Morgen ein Glas Sekt getrunken, ne, was du meintest, um irgendwie in die Gänge zu kommen, also für den Kreislauf, da war sie ja schon nicht mehr so fit. Und der Sekt hat sie also bis ins hohe Alter gebracht.
Wie alt ist sie denn geworden?
99.
Wow.
Da müssen wir jetzt gleich mal auf die Oma trinken, finde ich. Ja. Weil das ist doch ein schönes Alter.
Michael, was haben wir hier? Einen katalanischen Cuvée.
Ja, also das Weingut heißt Gramona, ist ein biologisch biodynamisches Weingut aus der Region, wo quasi die meisten Sekte herkommen, aus dem Cava, also in der Nähe von Barcelona. Tatsächlich ist es Corpinat, da seht ihr unter dem La Cuvée, da steht der Jahrgang drauf, 2016. Und Corpinat, das ist im Prinzip eine europäische Kollektivmarke, darf also nicht Cava heißen, aber im Prinzip ist es das. Und dass es nicht Cava heißen darf, ist es manchmal sogar vielleicht ein bisschen bessere Qualität, als wenn es eben Cava heißt, weil es dafür gewisse Richtlinien gibt und weil das Cava sich leichter vermarkten lässt. Dann steht darunter noch Methode Traditional, das heißt klassische Flaschengärung. Ich habe nachgeguckt, das war 34 Monate auf der Hefe, also degorgiert 34 Monate. Und ja, Barcelona Wine Valley, da steht das drauf. Die Rebsorten stehen hinten auch drauf. Xarello, Macabeo, Pareada, das sind typische Rebsorten eigentlich aus dem Penedès, wo der Cava herkommt. La Cuvée liest sich einfach gut, aber ist eine Jahrgangsgeschichte. Und was ich immer wieder feststelle, viele Menschen haben von Champagner durch die Säure so ein bisschen Schwierigkeiten und fragen dann eben nach einem Cremant, nach einem Cava, nach einem Prosecco. Und deswegen dachte ich, für mich ist ja das, was Joja macht, das ist immer was Festliches. Ja, und immer was, oder wenn Joja bei uns auch ist oder so, dann ist es immer, ist ja schon länger her, dass die Menschen sich dann das gegönnt haben, quasi einen Joja. Teilweise war ja nur als Gast, aber wenn du bei uns aufgetreten bist, dann war das immer schon so was Festliches. Und deswegen dachte ich, damit sollten wir starten.
Große Ehre. Sollen wir probieren?
Ja, erstmal riechen wir. Was riechst du, Joja?
Oh, was rieche ich, du? Ich rieche etwas Ich rieche eine Beere.
Das ist schon mal nicht. Das ist witzig, weil so haben Axel und ich auch angefangen.
Ja, ich bin da noch. Also ich bin voll bei dir, Julia, mit was rieche ich?
Also eine Frucht, es ist fruchtig, ne? Also das riecht man. Mm. Und, aber ich rieche auch schon Mineral. Also da ist irgendwas Mineralisches drin. Sagt er, warte mal, was hab ich gelesen gerade?
Nicht lesen.
Achso, nicht lesen. Hast du schon probiert, Lars?
Ja, nimm mal.
Also ich habe in der Nase auf jeden Fall so.
Gerne?
Ja, ich habe, also Pfirsich ist bei mir der erste Gedanke. Das ist das allererste, was ich habe in der Nase. Am Gaumen habe ich dann so Zitrus, leichtes Herbe, aber eher so eine helle Zitrone, vielleicht ein bisschen Zitronenabrieb.
Nee, sag mal, Leute, Entschuldigung, ich schmecke hier so eine Stachelbeere. Habt ihr mal frische Stachelbeere vom Strauch geholt?
Mm.
Sowas ist das.
Okay.
Weil es hat ein bisschen was Herbes, ne? Es ist nicht so süß.
Ja. Stimmt. Ich hatte ein Stück, kann ich sagen, Michael, kann man das jetzt nicht sehen, aber ich habe so ein Stück irgendwas in meinem Glas gehabt.
Nee, das ist ja vom Korken, das hatte ich auch.
Hattest du auch vom Korken?
Vom Korken, ja, das hatte ich auch.
Nee, oder kann das ein Stück Hefe auch mal sein, Michael, oder irgendwas?
Nee, das kann eigentlich nicht sein, weil beim Degorgieren quasi die Hefe ist am Flaschenkopf und beim Degorgieren schießt die Hefe raus, also da kann eigentlich keine Hefe mehr drin sein. Wenn, könntest du am Korken sehen, ob da irgendein Stück fehlt, ob das vielleicht vom Korken ist. Normalerweise haut es den auch so raus mit dem ganzen Druck, aber es dürfte überhaupt kein Problem sein. Also es ist man muss versuchen, es möglichst dezent dann aus dem Mund wieder rauszukriegen, wenn man es im Mund hat, oder Augen zu und schlucken, ist gar nicht so schlimm, wenn es ein Stück Kork ist von der Natur, aber es tut dem Genuss eigentlich keinen Abbruch, also es verändert den Geschmack nicht.
Obwohl, Lars, du hast recht, aber im Korken fehlt auch nichts.
Da ist ja irgendwie Zitroneabrieb, hattest du gesagt, Michael, oder habe ich das jetzt eben so geschmeckt? Finde ich schon.
Nee, Zitrone,
wenn du so den Bio-Zitrone abreibst.
Ja, auf jeden Fall Bio-Zitronenabrieb, nicht normaler Zitronenabrieb.
Ja, genau. Aber er hat auch so ein bisschen sowas, Axel, ist bei Champagner bei mir immer, wie das klingt, ist bei Champagner bei mir immer so. Er hat was Muffiges immer, oder? Ich finde, er hat sowas, deshalb mag ich Champagner eigentlich nicht.
Nein, das ist nicht muffig. Das ist.
Er hat was Muffiges.
So ein bisschen, was ist das? Ganz bisschen bitter sozusagen.
Genau, ist ein bisschen herber.
Ja. An der Seite. Ich habe das Gefühl, es ist auch vielleicht so eher so ein bisschen Mandel oder so, weißt du? Ja. So bitter Mandel oder so mit dieser Zitrusgeschichte. Also ich habe.
Ja, stimmt. Kommt dem näher.
Ein bisschen Apfel oder so. Aber ich finde, das ist trotzdem sehr belebend. Also, weil wir jetzt gerade vorhin drüber gesprochen haben. Also, ich finde schon, ehrlicherweise, dass ich gleich denke, wow, okay, das guten Morgen, jetzt bin ich wach.
Aber ist der Alkohol, oder? Oder nee, der Alkohol ist es nicht, sondern die Verbindung mit
Kohlensäure. Säure, es ist immer noch Säure. Also auch da versucht man relativ früh zu ernten, um diese Frische zu erhalten. Das große Vorbild für alle Sektproduzenten der Welt ist immer die Champagne. Da will man hin. Also wenn du den Winzer da triffst und sagst du, oh, ich rieche rein, ich schmecke, irgendwie erinnere mich das an ihren Champagner, dann sagt jeder so, du bist mein Freund. Du kriegst einen sehr guten Preis von mir. Das wollen alle hören, das ist so die Benchmark.
Aber Michael, das haben sie hier nicht versucht, weil der Champagner ist ja sehr viel süßer auch. Der hat ja sehr viel mehr Süße als dieser. Dieser ist ja mehr herber, mehr mineralisch, oder?
Mhm. Ja, also mineralisch sind die Champagner in der Regel ja auch. Und mit der Süße versuchen sie nur die Säure zu kompensieren, um es möglichst harmonisch zu haben. Ich finde es trotzdem, was ich hier mag, aber da hast du recht, es ist nicht cremig. Also es ist sehr geradlinig, sehr strahlig. Also, und das finde ich eigentlich cool, weil es nicht satt macht. Ja, sondern es hat durchaus eine Frische. Ich meine, das Ding kostet knapp unter 19 Euro. Da kriegst du in der Champagne relativ so ziemlich gar nichts. Ja. Und es ist mit Jahrgang und ich finde, es ist gut ausgewogen. Und ich stelle mir vor, es ist so ganz heiß. Du hast einfach nur ein Stück gegrillt, Seezunge und das hier und fertig.
Und sieht auch noch schick aus, die Flasche.
Ja, findest sieht sehr wertig aus. Ne? Findest du, dass sie schick aussieht?
Ja, so ein bisschen Versace-mäßig da so in der Mitte, ne?
Ja, okay, mit diesem ich weiß, ja, meins ist es, meins ist
bisschen,
es nicht.
Ist immer gut, ein bisschen Latein noch dabei zu haben, ne? Vitis, vini, vite.
Aber ist das
Axel?
Ja, ist das denn so, dass, also ich habe den Eindruck, dass Sekte oder Cuvées oder Cavas schon auch schmecken können wie Champagner. Die sind dann nämlich aus der Champagne. Oder ist das tatsächlich so, dass man das so einem Schaumwein irgendwie abschmeckt, ob der aus der Champagne kommt oder nicht?
Ja, Champagner ist meistens eben getragen durch die Säure, aber sobald viel Zucker drin ist, und es gibt ja nicht nur trockene Champagner, sondern sehr, sehr viele eben auch nicht trockene. Moët hat ja mit diesem Eis, der einfach ein ziemlich unverkäuflicher, süßer Champagner war, in eine weiße Hülle gepackt, den Preis verdoppelt und gesagt, das musst du mit Eiswürfel trinken und Himbeeren, und auf einmal hat die ganze Welt das haben wollen, gezeigt, dass je mehr Zucker drin ist, umso weniger Identität erkennst du aus dem Grundgetränk. Ja. Mhm. Und das hier ist schon ziemlich sehr trocken, ohne dass ich jetzt weiß, was das analytisch ist. Aber du merkst einfach, dass das richtig schön trocken durchzieht. Und da würde ich schon sagen, dass die Säure, auch wenn Joja das heißt, ist durchaus eine präsente, strahlige Geradlinigkeit. Aber die Säure in der Champagne ist trotzdem noch mal intensiver. Und das würde man schon unterscheiden. Es ist nicht cremig, aber es ist doch ein bisschen milder von der Säure. Und daher würde man sagen, es ist auf jeden Fall schon mal nicht Champagner. Wenn du das schmeckst, würdest du das eigentlich schon erkennen, wenn du dich viel damit beschäftigst.
Okay. Aber was uns die Geschichte von Moët jetzt gerade lehrt, ist, dass auch sowas immer, also gerade bei Champagner oder bei prickelndem Wein, dass alles so eine Art Lifestyle auch ist, ne? Wo du sagst, pass auf, das wird mit Himbeer getrunken, mit Himbeer und dann Weiß und dann Eis, weißt du, und dann sieht man sich so auf Mykonos mit wehenden Gewändern und so. Ich glaube, da wird auch eine Menge Lifestyle mitverkauft, ne? Mit dem Namen Champagner und wird das irgendwie transportiert, ne?
Ja, mit Moët, wenn du Moët geschenkt kriegst, Michael, kannst du mal erklären, wie viel Flaschen Moët hast du in deinem Leben schon geschenkt gekriegt, Joja? Wahrscheinlich unzählige.
Ja, bring die Leute mal mit, ne? Moët.
Bring die mit, bring die mal mit. Ist es denn tatsächlich jetzt, und man denkt immer, oh, ist es denn jetzt der beste Champagner, den es gibt, Moët? Michael? Michael grinst. Okay. Ich krieg das auch. Man kriegt das ja immer, wenn man denkt, oh, dem tue ich jetzt mal was Gutes, schenk dir mal eine Flasche Moët. Und ich mag das Zeug überhaupt nicht. Ich sag's
wie. Darf ich hier was sagen? Darf ich hier mal rein?
Ja.
Ich habe das Glück durch meinen Beruf, dass ich bei verschiedenen Veranstaltungen spiele. Und ich habe neulich auf einer Veranstaltung gespielt von Ruinart. Und da muss ich sagen, das ist, glaube ich, der beste, den ich jemals getrunken habe.
Ruinart?
Ja. Okay. Kennst du den, Michael?
Ja, gehört der gleichen Bude wie auch Moët.
Ach so, danke.
Also nicht mal so eine große, also keine kleine Winzerfamilie, sondern ein großer börsennotierter Konzern, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Die haben auch Ruinart gekauft, auch Krug übrigens, auch Veuve Clicquot. Alles die gleiche. Krug
spiele ich jetzt demnächst in Österreich. Bin ich gespannt.
Oh, großartig, das ist toll.
Sind das die größten?
Na, Krug ist schon eine der wertvollsten Champagnermarken, die seit einigen Jahren schon von einer großartigen Frau gemanagt werden. Und Krug ist absolut die Qualitätsmarke Nummer eins. Dom Pérignon gehört auch zu dem Konzern, aber Dom Pérignon gibt es viel, viel mehr als Krug. Krug ist wirklich ein rares Gut. Sowohl der Jahrgangskrug als auch dieser Non-Vintage-Krug oder der Krug Rosé, das ist schon wirklich etwas, was es
sehr, sehr begrenzt. Wisst ihr, wo die das präsentieren? Die präsentieren das in Lech am Arlberg in einem Hotel, wo das Zimmer die Nacht 3.000 Euro kostet. Also ich habe mir schon gedacht, dass das ein gutes Zeug ist.
Ja. Brauchst du noch jemanden, der deine Noten trägt oder irgendwie?
Aber du bist herzlich eingeladen, komm mit. Gerne,
Michael. Ehrlich, bist du denn Noten? Ich kann viel mehr Noten tragen als Michael. Axel kann auch das Klavier tragen,
ja.
Den Flügel.
Das würde ich schaffen.
Komm gerne mit, ich kümmere mich drum.
Du wohnst da im Zimmer mit 3.000 für 3.000 Euro die Nacht?
Ja, das ist so ein Boutique-Hotel in Lech. Gehört eigentlich einem russischen Eigner. Und die Russen, die bauen High-End eigentlich so, dass sie machen das so teuer, dass es eigentlich keiner mietet, damit sie da mal selber hin können. Aber weil man darf da nicht selber bauen und besitzen, sondern man muss es immer der Allgemeiner zur Verfügung stellen. Aber das Problem ist, das ist so toll da, und ich war ja selbst ein paar Mal, ich habe Gott sei Dank nie bezahlen müssen, aber so toll, dass die Leute echt bereit sind, so viel Geld zu bezahlen für eine Nacht. Das ist unglaublich.
Das ist wirklich,
wir
wirklich schön.
Was
kostet gelernt?
Ein Krug?
Krug, genau.
Krug. Also der normale Krug, glaube ich, liegt so bei 130, 140 Euro. Und dann gibt es eben unterschiedliche Lagen-Champagner. Ja, also ich glaube, in Hamburg ist so Ruinart Rosé der Champagner aktuell, gerade seit 2-3 Jahren. Also vor allem Rosé und auch der Blanc de Blanc. Also jetzt gibt es den normalen Weißen, es gibt aber auch den Blanc de Blanc nur von Chardonnay. Die liegen, glaube ich, so um die 60, der Rosé, glaube ich, um die 70 Euro. Der Krug Top Champagner, der kostet schon 500 Euro plus. Ne? Das ist also neben Salon oder so sind das schon die teuersten Champagner. Das gibt. Aber auf die Marke zurückgesehen ist eben Champagner, und deswegen gibt es auch große Marketingbudgets und so weiter. Da trinken ganz viele Leute den Lifestyle, der hinter dieser Marke steht. Und ganz viele sagen auch, ich trinke nur Moët und nicht Veuve. Die wissen gar nicht, dass das zusammengehört. Also
sagt man jetzt Moët oder sagt man Moët?
Sagt man Taittinger oder Tétanger? Sagt man Bollinger oder Bollinger? Also das ist immer so.
Ich frag dich. Ja. Ich habe das neulich gehabt mit einer Freundin, die dann irgendwann sagte, ihr Kind hatte irgendwas gemalt und sie malt wie ein junger Moët. Und dann
Monet.
Ja, genau, ganz genau. Und deshalb habe ich jetzt gefragt, okay, man macht sich, das ist ja auch mal so eine Sache, finde ich, wenn man sich dann, man will sich ja nicht irgendwie blamieren im Restaurant, wenn man sagt, ich hätte gern einen.
Das passiert sowieso, früher oder später. Also, oder? Also.
Ja, wenn du sagst, ich hätte gern eine, wie viel Glicot, ist vielleicht was anderes, als wenn du sagst, Wurf Glicot. Oder sagt man dann, bringen Sie mir eine Witwe?
Nee, das sagt man nicht. Oh Gott, das ist grausam.
Nein?
Na, hoffentlich sagt man das nicht. Nein.
Ich habe eine schöne Geschichte, Leute.
Achso, Entschuldigung. Du bist, erzähl.
Wir wollen die schönen Geschichten hören.
Doch. Michael, merkt, was du sagst. Ich bekomme das, weil du das sagst. Mein Sohn schmalt wie Monet. Ich habe das neulich gehabt, hier kam einer zu mir tatsächlich in die Garderobe und spielte mir das so und sagte, das ist mein Sohn, das müssen Sie jetzt anhören und so weiter. Sie müssen gucken, wie der spielt. Und da habe ich gesagt, okay, höre ich mir an. Und so, dann kam er rein, spielte. Und das klang wirklich wie Wladimir Horowitz. Also das spielte so gut, also wie der große Supervirtuose des letzten Jahrhunderts. Und ich sagte zu dem, das klingt ja wie Horowitz. Weißt du, was der sagt zu mir? Ja, das ist auch Horowitz, aber mein Sohn spielt genauso.
Ja, das ist... Ja. Was hast du dann gesagt?
Wahrscheinlich wollte er mir nur das Stück vorspielen, was sein Sohn spielt. Aber ich hatte gedacht, der spielt mir das vor, was sein Sohn gespielt hat. Aber das war anscheinend nicht der Fall. Michael, heißt es dann auch Schlumberger?
Nee, das heißt auf keinen Fall. Es heißt natürlich Schlumberger. Es heißt natürlich Schlumberger. Aber ich, also mein erster Chef in Hamburg, Josef Hirs, hat immer gesagt, Dom Perignon. Und da habe ich immer gedacht, ich glaube, das heißt wirklich anders. Ja, aber ich habe mich da natürlich zurückgehalten. Ich glaube schon, dass, also man kann Moët sagen. Ich würde Moët sagen oder Moët, keine Ahnung, sagen auch viele. Ist alles klar. Ich meine,
dein erster Chef war Josef Viehhauser in Hamburg? Das wusste ich nicht. Der berühmte Josef Viehhauser.
Eine Legende.
Legende.
Das ist es, ja.
Sag mal, was machst du im Restaurant? Axel und ich kommen rein und sagen, bring mal einen Mött. Wir hätten gerne einen Mött. Was machst du? Verbesserst du die Leute dann?
Oder? Auf überhaupt keinen Fall.
Nein. Nee. Aber du wüsstest, was gemeint ist. Also.
Ich müsste wahrscheinlich kurz überlegen. Also wir haben heute noch schon auch Leute, die zum Beispiel Tiganello bestellen und es ist ein Wein gemeint, der Tiganello heißt. Ja. Aber man ist der Kummer gewohnt, das hat ja nichts über den Menschen, der weiß es nicht besser, sonst würde er es besser sagen. Natürlich kann ich es im Leben nicht korrigieren. Aber wenn ich die Flasche bringe, sage ich durchaus hier von Ihnen der bestellte Moët. Ja, in der Hoffnung, dass der das dann adaptiert. Ja, aber ich würde nicht sagen, hier von Ihnen der bestellte Moët. Das würde ich nicht sagen, weil dann würde ich ja das Gleiche, ich würde ihm ja vielleicht ein bisschen Hilfestellung machen. Und manchmal kommen auch Kollegen zu mir und sagen, Chef, der hat eine Flasche irgendwas bestellt und dann überlege ich auch und dann weiß ich, was die meinen. Ne? Und ja, das hat ja über die Menschen und auch über die Kaufkraft natürlich keine Aussage. Und
du kannst ja noch sagen, wollen Sie denn danach noch eine Espresso?
Genau, ja.
So könntest du es auflösen.
Das gibt es auch oft genug, ja. Also ich finde es auf jeden Fall, um das Produkt jetzt abzuschließen, ich finde es wirklich sehr gut. Also 12 Alkohol, also ich kann mir so eine Flasche, vielleicht auch eine schöne, feine Perlage, aber durchaus lebendige Perlage, den kannst du mit einem ordentlichen Verschluss bestimmt auch 2-3 Tage im Kühlschrank lassen, wird nicht schlechter. Ist ja jetzt auch kein Produkt, das du 5 Jahre lagern sollst, um es dann erst zu genießen. Die sind gemacht, wenn sie auf den Markt kommen, dass man sie auch trinkt. 18,90.
Ja. Ach, was trinken wir als zweites von diesen?
Entschuldigung, darf ich kurz fragen, wie verschließt du den ordentlich?
Weil du sagst, es gibt so Champagnerverschlüsse, die nutze ich tatsächlich auch, die links und rechts einen Bügel haben zum Runterziehen, ja, damit das wirklich sehr dicht bleibt. Da muss man schauen, da gibt es teilweise komische Flaschen, das ist ja eine normale Flasche, Dom Perignon ist so eine Flasche, die so eine ganz dünne Öffnung hat, da schießt es oft raus, auch im Kühlschrank, da sitzt du und dann bam, also nicht, dass ich das so oft erlebe, aber bei gewissen Flaschen ist es dann anders. Wenn du da so diese Verschlussflasche drauf machst, diesen Verschluss, diesen klassischen Champagnerverschluss, dann hält es einfach deutlich besser, als wenn du irgendeinen Korken oder irgendwas anderes drauf machst.
Okay, verstehe.
Ja, und wir werden mit den Lugana weitermachen. Es gibt jetzt also ein bisschen...
Wie lange hält der in der geöffneten Flasche? Jetzt mal eine ganz kurze Frage aus Interesse.
Frage für einen Freund, oder?
Die Frage fallen. Nein, ich sag's ja, wie es ist. Wir haben ja diesen Podcast zweimal verschieben müssen. Einmal war ich schuld und einmal war, sagen wir es, Michael schuld, weil der Gast ist nie schuld. Ja. Und ich hatte aber schon mal, ich dachte, ich rufe mich mal ein, hatte ich schon mal die Flasche aufgemacht. Wie lange hält das jetzt? Also, der ist auch nicht mehr viel drin, aber wie lange könnte der denn noch gut sein? Schmeckt der jetzt noch?
Probier's mal aus, schenk mal ein, sag du mal. Ich meine, Axel hat ja auch schon mal erzählt, der hat in Bayern 2 Wochen und es hat noch geschmeckt. Also von daher. Sag mal,
wenn ich ihn jetzt da aufmache und dann mache ich dich buff, so wie eben, der Lugana, hat das irgendwas zu bedeuten?
Nee. Ja, oft ist es, dass es noch Kohlensäure, gerade im jungen Stadium haben die Weine noch Kohlensäure und dann kann dieses Geräusch, dieses Verpuffungsgeräusch durchaus sein wie von Kohlensäure.
Hat es bei mir auch
also gemacht.
Wir haben ein Pratello Lugana Selezione, richtig?
Ja.
Lugana heißt vom Gardasee.
Ja, genau, ja, aus Norditalien. Trebbiano ist
die Rebsorte. Hat der eine Nase, ich flippe aus.
Joja, ist der Lieblingswein oder die Lieblingsweinmacher von Wolfgang Kubicki, den hatten wir schon im Podcast und der hat gesagt, Lugana, da könnte ich baden drin.
Ja klar, das sieht man auch immer.
Kubicki hat aber ein schönes Auto. Sagt man eigentlich noch, das ist ja eine Frage, sagt man eigentlich noch, was der für eine Nase hat?
Wenn das sagt man dann, ja. Blume sagt man nicht. Also Blume ist irgendwie so, oh, die Blume, das würde ich nicht mehr sagen. Das ist so ein bisschen wirklich aus der Zeit gefallen. Aber Nase sagst du schon noch. Also, oder was für ein Aroma, die Nase, das ist schon, weil du riechst ja, und das soll ja das Erste, was den ersten Kontakt, den du hast, ist was in die Nase kommt. Und dann entscheidet dein Hirn ja schon, like or no like. Also von daher ist das die Nase schon essentiell. Und die soll ja Lust machen eigentlich, dass du das dann auch trinken möchtest.
Habt ihr auch jetzt, also ich habe jetzt wirklich, bei mir ist es jetzt sehr zitrisch. Ist es, weil es schon 3 Wochen offen ist? Nee, ist zitrisch, bisschen Birne vielleicht.
Oh, der schmeckt ja sensationell, meine Herren. So lieber mein Vater.
So gut, tatsächlich.
Also die Nase versprach schon einiges. Ich glaube, bei dir ist er ein bisschen durch schon, Lars.
Bisschen Pfirsich. Er schmeckt nach Pfirsich, aber er hat so ein bisschen seinen Grip verloren, das muss ich zugeben.
Er hat auch irgendwas so was Blütiges, ne? Also irgendwie so fast so wie so ein bisschen künstlich oder so. Gar nicht nur die klare Frucht, sondern so ein bisschen wie so was Parfümiertes, würde ich sagen. Ne? Das aber von irgendwelchen weißen, weiß ich nicht, ist es nicht Holunderblüte, aber es hat so was leicht kräutrig, blütig, würziges noch dazu am Gaumen. Das ist in der Nase gar nicht so intensiv, aber...
Axel, magst du oder? Aber kann es sein, dass er tatsächlich, Axel ist ja unser Thema, dass er tatsächlich die Energie verloren hat, nachdem er jetzt so 6, 7, 8 Tage offen ist? Kann schon sein bei mir, ne?
Also ich bin jetzt nicht. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde, dass er nach so einem Sekt schmeckt alles irgendwie so ein bisschen. Also ich glaube, wenn ich den jetzt zuerst getrunken hätte, hätte der für mich mehr Wumms. Ich finde auch, dass er total toll riecht, also richtig Lust macht und er schmeckt auch mir sehr gut. Aber nach diesem Kohlensäure-Erlebnis ist er dann irgendwie so ein bisschen lasch. Aber ich glaube wirklich, dass das eben an dem Sekt liegt.
Ich hab das Gefühl, davon kann man eine Menge trinken.
Ja, wobei es ist natürlich, also Lugana ist ja
wie entsteht dieses Gefühl? Wie entsteht dieses Gefühl jetzt bewusst gerade?
Ja, weil der lädt einen so ein. Also das, was ihr sagt, stimmt ja. Ne? Das ist jetzt keiner, der bei jedem Schluck so eine Explosion auslöst, sondern das ist einer, der bei jedem Schluck ein angenehmes Gefühl auslöst, was aber nicht so, sag mal, nicht so wumst. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit der Nase, war schon irre, weil die Nase hat mehr Impact als nachher das, was man trinkt. Aber man trinkt es ja gerne, weil es ein wohliges Gaumengefühl auslöst. Und man hat das Gefühl, das trinkst du den ganzen Abend so weg und wirst immer Kubicki-mäßiger drauf.
Was würdest du dazu essen, Michi?
Also zum einen muss ich sagen, Axel, dein Eindruck ist ja auch unabhängig von dem Sekt völlig richtig, weil Lugana ist eher so ein Zechwein. Also, und die meisten verbinden das, die sitzen am Gardasee und dann trinkst du das auch und dann kommst du wieder zurück nach München. Also Garda ist ja der Vorort von München und deswegen ist Lugana eigentlich in Süddeutschland ist es noch viel populärer als hier bei uns im Norden. Also hier ist gar nicht so rübergeschwappt, aber alles, was südlicher ist, dann von Berlin, das ist richtig Lugana City. Also da wird sehr, sehr viel Lugana teilweise zugeteilt. Einfache Weine, die 15, 16 Euro kosten, musst du dich drum bemühen, um überhaupt was zu kriegen. Also ähnlich wie bei Markus Schneider. Mhm. Ich glaube, ich würde dazu, also ich glaube, dass du dazu nichts trinken musst. Ja, also dass du einfach so.
Nichts
so
trinken musst kannst. Du dazu. Das ist sehr gut.
Genau. Du kannst
aber man sitzt so in der Sonne. Trinken. Man sitzt in der Sonne und schnuselt den so weg, ne?
Genau, ja. Ja,
weil er so kräutrig auch ist, sozusagen.
Ja, ich konnte es nicht genau erklären, aber ich habe auch so irgendwie so kräutrig, blumig, parfümiert irgendwie. Ich glaube, ja. Du kannst so einen Salat mit so, da machen viele ja so irgendwelche Blüten rein, so Blumenblätter irgendwie. Einfach nur so einen Salat mit irgendeinem gebratenen Jakobsmuschel oder so. Fertig. Du brauchst, glaube ich, nicht viel dazu.
Wusstet ihr übrigens, dass ihr keine Maiglöckchen essen dürft? Ich habe neulich erfahren, dass sie tödlich sind.
Nein.
Maiglöckchen, ja. Also wenn man, also eine mit Sicherheit tödliche Dosis ist 10 Blätter von Maiglöckchen, die sind ziemlich groß, deswegen würde man das nicht machen. Aber ich wusste nicht, wie gefährlich Maiglöckchen sind und ich möchte jetzt alle Podcast-Zuhörer einmal warnen, weil ich das
selbst nicht so oft. Ich habe die schon so oft verschenkt, oder?
Sag mal ganz kurz, Julia, du hast dir jetzt ein Brot geholt und mit ein bisschen Butter, gesalzener Butter, was ist, oder Knäckebrot?
Nee, nicht gesalzene Butter. Bloß nicht gesalzene Butter, Leute. Ich esse jetzt ein bisschen Graubrot mit Butter, einfach um meinen Gaumen zu entvinifizieren.
Ich glaube auch, also zum Beispiel meine Kinder lieben, wenn wir bei meinen Eltern sind, da gibt es einfach so ein tolles Bauernbrot, Butter und dann den Schnittlauch aus unserem Garten und ein bisschen Salz drüber. Und da essen wir nichts anderes den ganzen Abend. Und ich glaube auch so ein Schnittlauch.
Aber Julia ist kein Salz. Julia ist ein bisschen mit Lauterbach. Mit Karl Lauterbach kein Salz.
Was?
Ich weiß nicht, Karl Lauterbach ist kein Salz.
Ich möchte bloß nicht mit Karl Lauterbach, auf keinen Fall mit Karl Lauterbach
Oh, aber ist
dann
das okay?
Da hole ich noch was mit Salz.
Aber ist das okay mit Butter beim Weintrinken? Also neutralisiert das oder darf das nicht?
Ah, das ist schon okay. Ich glaube generell, wenn du irgendwas isst, um deinen Gaumen davon wegzubringen, ist es schon in Ordnung. Und Butter ist ja doch relativ neutral bis auf die Konsistenz. Ich glaube, der Chablis, das könnte spannend sein, weil der meistens auch irgendwie so was leicht Buttriges hat. Ob dann Joja mehr Butter schmeckt, durch das er jetzt Butter gegessen hat beim Chablis als sonst. Aber sonst ist überhaupt kein Thema.
Das ist der nächste, ne? Der Chablis wahrscheinlich.
Ja. Aber doch nicht, erzähl noch ein bisschen was Gardasee. Ist das denn eine ernstzunehmende Weinregion oder ist es nur, weil es der Gardasee ist? Weil es ist ja wahrscheinlich ein Weingut, das relativ direkt am See ist, ne?
Ja, da glaube ich gar nicht, weil so viel Wein, wie dort wächst, so viel direkt am See ist dann gar nicht. Und mittlerweile sind die Grundstückspreise auch so hoch, dass, glaube ich, die Weinreben jetzt nicht zwingend alle auf den See schauen, sondern eher die Häuser der Menschen, die dort wohnen. Aber es ist so die Region im Norditalien, das ist auch in der Nähe vom Veneto, da ist auch der Amarone, das ist eben das auch, was unser Gast Kubicki damals eben gesagt hat. Und das sind eben tatsächlich Rebsorten, die haben das geschafft, dass sie so eine Marke kreieren und so ein Lifestyle auch mit dem Wein, dass du den mitkaufst. Und das, du hast sofort das Gefühl des Sommers, der Wärme, das Italienische, dieses etwas Entspanntere und ganz viele trinken das, um dieses Gefühl zurückzukriegen. Und natürlich schmeckt ja dort immer viel besser als dann hier oben bei, weiß ich nicht, 10 Grad und Regen, ja. Aber man hat es dann schon geschafft und es gibt es nicht allzu oft, dass wirklich in einer Region ein Wein dann so ist, dass dort alle, es gibt auch ein Lugana Rosé, glaube ich, sogar, das heißt, da wird noch irgendein Rotwein-Rebsorte noch mit rein verschnitten. Also mit dem Wort Lugana selber gibt es schon eine irrsinnige Kraft und sehr oft bin ich gar nicht so überzeugt davon, weil ich finde, es ist viel schlechter Wein, der trotzdem nicht ganz so günstig dann ist. Jetzt der kostet 14,90 Euro, dieser Lugana von Catulliano Selezione S. Das ist wahrscheinlich etwas, was Silke dann auch wieder hat für Selezione S, für irgendein eigenes Fass oder eine eigene Abfüllung, die gemacht haben. Ich finde, Julia hat auch recht, indem er sagt, die Nase ist intensiver, als was dann am Gaumen ist. Wobei ich das eigentlich mag, weil ich finde, es muss auch Weine geben, die nicht so anstrengend sind. Also wo du nicht die ganze Zeit denken musst, sondern einfach nur, wo du mal nicht denken musst und das einfach genießen kannst. Und so ein Wein ist das, ja.
Sag mal, die Lage am, also auch Amarone ist ja nur bekannt dafür, dass er mega Bums hat. Also Amarone ist ja fast schon Likör, wenn man so will. Ist denn diese Gegend da rund um Gardasee dafür bekannt, dass die so einen Wumms hat? Weil jetzt dieser ist ja eigentlich eher, wie du sagst, kommt ja etwas gemütlicher daher.
Naja, der Amarone quasi aus dem Veneto ist ja deswegen so kraftvoll, weil Teile oder die ganze, der ganze Inhalt ja getrocknet werden, nachdem die geerntet werden. Das heißt, da wird ja das Wasser bewusst rausgezogen und der Zuckerteil bleibt ja immer gleich groß. Das heißt, du hast die Hälfte Wasserflüssigkeit, weil sie eben vertrocknet ist zum gleichen Menge Zucker und dadurch hast du natürlich viel mehr Alkohol, viel mehr Wumms, ja. Und das ist ganz bewusst so, sind ja Riesenhallen, die dann natürlich belüftet werden. Wird ja gar nicht so quasi Heizung aufgedreht, sondern einfach durch dieses Reifen in Kisten darf auch nicht zu viel, damit die nicht anpressen, damit die nicht anfangen zu gären, sondern wirklich die Traube soll heil erstmal immer dürrer und schrumpeliger werden, bis sie dann irgendwann gepresst wird. Und das ist eigentlich ein Wein zum Käse oder zu irgendwas wirklich zum Essen mit einer Schärfe, um das irgendwie zu balancieren, wird aber hierzulande oft auch einfach nur so zum normalen Essen getrunken, obwohl er immer was Schokoladiges, meistens 15, 16 Alkohol hat und immer auch schon echt ein sehr dichtes Volumen. Und vor allem, du kannst danach auch nichts mehr trinken. Also wenn du Amarone trinkst, was trinkst du danach? Ja, nichts mehr. Also da musst du schon irgendwie Whisky trinken oder so, weil viel kräftiger wird es dann schon.
Ja, oder Portwein. Ja, genau. Hatten wir schon mal Amarone? Nee, hatten wir noch nicht, ne?
Bewusst. Ich melde mich an fürs nächste Podcast, bitte. Oh, nee, ja, okay.
Aber man muss hätte sagen, ich das gewusst, Joja, weil ich hatte extra den Spanier ausgesucht, nachdem du mir erzählt hast, dass du gerade so einen Spanier trinkst, in dem du baden könntest, habe ich extra einen Spanier ausgesucht, aber
na, ich habe vor allen Dingen gesagt, dass ich alles, was aus dem Ribera del Duero kommt, aus der Gegend, habe ich noch nie einen schlechten Wein getrunken und die haben wirklich Wumms. Aber wenn du jetzt sagst, das liegt gar nicht so sehr an der Gegend, sondern eher am Winemakery, dass du also eher sagst, dass die Art und Weise, wie er gemacht wird, und gar nicht so sehr die Lage, weil ich dachte jetzt am Gardasee kriegen die natürlich viel Sonne, ne, von der Seite.
Ja, wobei das ist jetzt speziell das Amarone-Verfahren, dass da Trauben getrocknet werden oder dieses Ripasso ist ja immer populärer geworden, dass Teile der normalen Ernte auch in anderen Regionen Italiens Appassimento-mäßig getrocknet werden, um mehr Wucht reinzukriegen. Und das ist eigentlich ein ziemlicher allgemeiner Hype, finde ich, in Deutschland, den ich nicht so gut finde. Appassimento, dass Teile der Ernte, 30% zum Beispiel, einfach nochmal getrocknet werden, um mehr Reduktion und mehr Alkohol zu kriegen. Und das ist so ein bisschen künstliches Pimpen des Weines. Möchte ich euch alle bitten, Jünger der vier Flaschen, das eher nicht zu machen, weil es einfach vom Alkohol und vom Zucker überladen ist.
Axel, kurzer Hinweis, wenn wir gleich zur nächsten Flasche kommen, mach die schon mal auf.
Ja, wollte ich.
Weil der, das ist nicht das ist nicht so einfach.
Ich habe die extra zugelassen, weil ich mir schon gedacht habe, dass das schwierig wird. Und
wie habt ihr es gemacht?
Gucken, wie lange es dauert.
Was ist das, Michael? Das ist irgendwie ein das ist kein Korken, sondern was ist das?
Na doch, es ist ein Korken drunter, aber es ist eine Wachskappe. Nee, perfekt. Axel, und jetzt für alle, ich versuche das bildlich noch zu beschreiben. Ja. Du machst bei dieser Kapsel eigentlich gar nichts. Du führst das Kellnermesser so ein, als ob da keine Kapsel drüber wäre. Also wirklich zentral. So, genau. Okay. Einfach rein. Nichts ab.
Guck mal, was der Julia für einen schönen Korkenzieher. Wir müssen dem Julia mal einen Korkenzieher schicken.
Gut. Ja, bitte, danke.
Ja. Aber Axel auch. Nee, hast du Kellnermesser, Axel? Nee, ja doch.
Ja, ich hatte, aber irgendwie ist es nicht.
Aber drauf. Warum ist dieser Wachsverschluss da dann drauf?
Und dann einfach ziehen oder was?
Und dann einfach ziehen.
Oh ja, das geht.
Also,
oh, das
genau, ist ja super. Ja, also da wird mehr, es ist mehr Ärger, als man denkt. Weniger super. Ärger, als man denkt. Es gibt bei so Cognacs oder alten Calvados gibt es oft so ganz harte Kapseln, da kriegst du es nicht raus. Ja, da musst du sie richtig abklopfen. Da packt man die Flasche in ein Tuch, ja, und klopft dann richtig außen das ab, ja. Aber bei solchen Dingen einfach normal durch reinfahren und aufmachen, schauen, dass beim letzten Moment, wo der Korken rauskommt, dass da nichts absplittert, damit da nichts in den Wein hineinfällt. Aber es ist überhaupt kein Hexenwerk.
Michael, du hast gerade gesagt, ihr habt euch vorher abgesprochen. Also rufst du unsere Gäste vorher an und sagst, was könnte dir schmecken oder wie suchst du eigentlich diese Weine aus?
Also ich mache das, also es ist ja immer so eine gewisse, finde ich, doch Wertschätzung für den Gast, dass man sich doch Gedanken macht, was könnte dem schmecken, wo könnte er Spaß haben. Und wenn man miteinander eine halbe Stunde redet oder eine Dreiviertelstunde und da sich nichts merkt und nicht zuhört, ich finde, das ist auch grausam.
Was hast du bei Julia, hast du dir gemerkt, spanische Weißwein?
Ja, er hat mir schon Ribera gesagt. Ribera ist schon etwas, wo du nichts mehr eigentlich unter 15 Euro kriegst im Ribera. Und meistens musst du das Doppelte hinlegen, um wirklich was Gescheites zu kriegen. Und wir haben jetzt tatsächlich, weil es ja geht ja so in den Frühling hinein und ich glaube, die Leute sind so froh, dass man jetzt immer wieder raus darf und so weiter, dass das Bedürfnis eigentlich eher in die weiße Rosé-Richtung hineingeht als in Rotwein. Also wir haben jetzt ein paar Podcasts, wo wir ganz, ganz wenig oder gar keinen Rotwein haben und den wollte ich jetzt einfach zeigen. Aber
wollte ich machen. Die größten spanischen Rotweine? Unico, ist das noch der größte?
Ja, Unico ist, von Unico. Die Bodegas heißt Vega Sicilia, der Wein heißt
Vega Unico. Sicilia,
genau. Genau, das ist so ein...
Und der Winemaker, der alte, der, das ist auch eine Legende. Wie heißt er noch, der Spanier?
Ah, komme ich jetzt auch nicht drauf.
Ich hab ihn sogar mal auf einer Veranstaltung getroffen.
Ja, also Legend. Ja, die Flasche liegt auch schon so bei 250, 300 Euro. Also so oft habe ich das auch noch nicht getrunken. Ja, und die machen auch so einen Unico Reserva Especial, wo die mehrere Jahrgänge in eine Flasche packen dann. Also wo gar nicht ein Jahrgang draufsteht. Das ist schon, Lermita, glaube ich, ist schon das Beste, was du in Spanien kriegen kannst. Leider auch das Teuerste. Da geht es schon Richtung vierstellig. Aber okay, jetzt trinken Chablis. Wir einen Chablis, was eher klassisch ist, aus dem Chablis. Aus dem Jahrgang 2018, auch ein relativ warmer Jahrgang. 12,5 Alkohol hat der Wein trotzdem nur. Chablis in der Regel ist immer Chardonnay. Ist immer Chardonnay die Rebsorte und in den letzten Jahren immer weniger Holzeinsatz, immer mehr Edelstahl oder gebrauchtes Holz. Bei dem Wein ist es auch so, der liegt irgendwie so in, glaube ich, so ein Jahr in Fässern, die aber mindestens 2 bis 5 Mal schon belegt waren. Also das Fass soll nicht mehr ganz so viel Geschmack abgeben. Die Farbe ist doch noch schon ein bisschen kräftiger, ja, nicht ganz so hell, auch im Vergleich zu dem Lugana. Und Chablis ist aus meiner Sicht immer noch so eine Region, wo die Leute sagen, vielleicht ähnlich wie bei Moët, oh, ein Chablis, also du hast mir ein Chablis geschenkt. Genau. Oder?
Oh, toll, ein Chablis, genau. Oder? Ja. Ist Quatsch, ist einfach nur ein Chardonnay, der aus einer bestimmten Region kommt.
Ja, also es gibt unterschiedliche Aufteilungen auch beim Chablis. Es gibt den Petit Chablis, den Premier Cru und den Grand Cru. Ja? Beim Grand Cru, dann sind es tatsächlich nur 7 Lagen im ganzen Chablis. Beim Premier Cru sind es 40 Lagen, also das ist schon echt immer noch begrenzt, ja. Aber es ist schon so, dass Chablis mittlerweile eine Region ist, die in den 60er Jahren schon fast weg war vom Fenster, auch nach der Reblaus und allen, die mittlerweile schon ordentlich auch eine Menge produziert, wobei die jetzt in dem Jahrgang 2021 auch massiv vom Frost getroffen wurden, der jetzt im Frühjahr war. Das heißt, was da sein wird mit den Ernten und auch mit der Preisentwicklung, das wird jetzt spannend sein mit dem zukünftigen Jahrgang.
Wo können wir das geografisch ein? Wo kann man das geografisch einordnen? Burgund, ne? Oder was?
Genau, das ist in Burgund, genau. Es ist ein bisschen kühler, es ist ein bisschen, meistens hat es jetzt nicht die ganz große Kraft wie die Morrachets, Chassagne, Merceau, Coton Charlemagne, sondern die Weine sind ein bisschen frischer, ein bisschen leichter, aber natürlich die Grand Crus, das kann schon auch und teilweise auch mit diesem großen Holzeinsatz oder mit mehr Holzeinsatz sind das Weine, die durchaus auch sehr, sehr gut lagern können. Ich habe es auch schon mal gesagt im Podcast, gereifte Chablis vergleicht man sehr oft mit gereiften Grünen Veltliner. Die entwickeln sich beide in relativ ähnliche Richtung. Also nach 20 Jahren gereifter Chablis, gereifter Grüner Veltliner, schwer zu erkennen, was ist, woher es ist.
Okay. Aber bestellt man das, ich finde Chablis klingt so echt so nach 80er. Ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt, weißt du, was ich meine? Das klingt so, wir haben neulich auch mal, wie heißt diese eine Rotwein, wo wir auch neulich drüber mal, es gibt so ein paar Sorten, wo du denkst, nee. Was ich meine, was hatten wir denn neulich? Ich könnte jetzt gucken, habe ich jetzt als Kochwein da unten. Sag mal, diese ganz altbackene Rotweinsorte, Axel, hilf mir. Nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ich komme noch drauf. Nein, das nicht. Aber es gibt, weißt du, so Chablis würde man so denken, ja, den hat man mal getrunken, aber würde ich nie auf die Idee kommen, ihn zu bestellen.
Was aber klingt doch gut, oder? Was denn gerade hip?
Ja, ich würde immer natürlich Rieslinge bestellen, wie es ja auch hier mit Riesling-Liebhaber steht.
Ja, aber ich meine Riesling, aber Riesling, ehrlich gesagt, also das hat auch dein Urgroßvater schon bestellt, oder? Also das ist.
Sind gerade die Grauburgunder wahnsinnig hip?
Ja, aber die sind hip, aber da sind wir ja, über die Schwelle sind wir jetzt ja gegangen mit Michael. Wir haben ja so gedacht, wir dachten auch vor 1,5 Jahren, Grauburgunder ist cool und da merkt man halt, das schmeckt halt, also mir geht es jetzt nur so um so, ich käme nicht auf die, ich finde, mir schmeckt der ja jetzt nicht schlecht, dieser Chablis, aber so irgendwie, so ich käme nicht auf die Idee.
Riesling ist so ein bisschen der deutsche Schäferhund vielleicht, kann man das sagen?
Überhaupt nicht, Riesling ist der deutsche Bordeaux. Michael, kannst du jetzt mal bitte den Kollegen Axel in seiner letzten Sendung
ein bisschen zurechtweisen? Ist ja nicht schlecht, das sind treue Weggefährten.
Wenn Axel geht, gehe ich auch, damit das schon mal klar ist.
Hey, Michael.
Ohne Axel. würden unsere Hörer nämlich permanent Maiglöckchen futtern und dann hätten wir jeden Tag weniger Hörer.
Ich bin noch Schimpfworte nicht kennen, das darf man auch nicht vergessen.
Ich
muss
das noch erklären, weil das kam so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, aber du hattest das mit dem Salat und den Blüten erzählt und da habe ich sofort diese Assoziation gehabt.
Perfekt. Jahrelang abgesprochen. Nein, beim Chablis ist es so, weil es vor allem Chardonnay ist und meistens Chardonnay ohne Holz nach relativ wenig schmeckt. Dann brauchst du also den Boden, die Energie, die Alter der Rebstöcke. Die Rebstöcke sind irgendwo 30, 35 bis 45 Jahre alt jetzt in dem speziellen Chablis, den wir haben. Das heißt, er hat eine Tiefe, er hat eine Kraft aus sich heraus, ohne alkoholisch zu sein, ohne so viel Alkohol zu haben. Ich finde, gerade jetzt zu der Spargelzeit ist jeder Burgunder eine sehr, sehr gute Alternative. Und dann vor allem noch, wenn er eine gewisse Kraft hat, dass ich, wenn ich zum Beispiel den Spargel mit der Sauce Hollandaise mache, als Beispiel, also eine relativ kraftvolle Soße habe und jetzt nicht einen Wein haben möchte, der 14 Alkohol hat, um der Kraft entgegenzusetzen, brauche ich einen Wein mit einer doch guten Säure, aber aus sich heraus, der eine Energie hat. Und das hat der absolut. Und deswegen ist das zu der jetzigen Zeit schon ziemlich perfekt. Und viele mögen auch einen Wein, der nicht ganz so aromatisch ist, der nicht nach 17.000 Sachen riecht, der nicht eine Säure hat, wo du dir das Botox ersparst. Und deswegen ist Chablis, finde ich, nach wie vor gut gemachter Chablis, hat immer seine... Ich kämpfe dafür, dass man mehr Chablis auch wieder trinkt und sich drüber traut.
Okay. Und dieser ist exzellent übrigens. Dieser ist exzellent. Habt ihr mal probiert?
Ja, ist es dir nicht zu, mir ist es halt schlicht zu eindimensional. Genau wie du sagst, Michael. Mir ist es irgendwie, da ist jetzt nicht viel zu entdecken. Aber vielleicht bin ich auch blöd heute.
Was würdet ihr, wie würdet ihr ihn beschreiben? Also vom Geruch und vom Geschmack her?
Also, ich bin vielleicht schon ein bisschen blau, deswegen schmeckt er mir.
Das ist ja auch der Trick. Wir wollen ja auch nachher, das ist ja so ein bisschen der Trick. Wir wollen eigentlich nach der vierten Flasche, würde ich dann mal bitten, so ein, zwei Konzerte noch zu spielen, um mal zu gucken, ob das wirklich
ich stimmt. Ich hab's vergessen.
Oh, ja, bitte
spiel. Meine Feinmotorik ist weg.
Ja, aber was schmeckst du, Joja, bei dem?
Ich versuch's gerade rauszufinden.
Also die Nase ist jetzt nicht wahnsinnig laut. Ja. Nee, für mich ist das Spektakulärste, wenn du es runtergeschluckt hast, dieses Gefühl am Gaumen, das dann bleibt, dass es dich doch ein bisschen packt. Es hat eine gewisse Würze, es hat eine leichte Rauchigkeit und das ist schön. Ich finde, wenn du es runtergeschluckt hast, es ist nicht süß, es ist trocken, aber es ist so schön im Mund, es setzt sich noch, es ist so unaufdringlich, es ist elegant und sehr, sehr fein und das stehe ich total
angenehm, auf. Hat eine angenehme Weichheit, finde ich auch. Und das Ganze, genau, du musst das Ganze, also ich muss Lars recht geben, der hat jetzt nicht so verschiedene Schichten an Geschmacksnuancen, die sich hier irgendwie erschließen, sondern das ist eher so ein allgemeines Erlebnis, dass er sozusagen im Mund und dann, übrigens, er kommt hinten raus, am Gaumen kommt er noch. Merkt ihr das auch? Da bleibt er noch.
Und der wird, je wärmer er wird, umso kraftvoller wird er. Und das Ganze bei 12,5 Alkohol, das ist schon ziemlich...
Ja. Er ist ganz cremig, das muss ich sagen. Er ist sehr cremig, aber es ist halt so dieses... Ich will jetzt nicht sagen wie eine Mundspülung, das wäre jetzt gemein. Also, aber du hast recht, er füllt das Ganze so... Wie heißen diese Schokoliköre da, die man trinkt? Die immer alle trinken. Wie heißt das denn? Ich kenne mich mit
diesen ganzen... Schokoliköre, die immer alle trinken.
Baileys!
Baileys. Ach so. Baileys. Kann ich mal Baileys trinken?
Also so finde ich, aber es ist so, ja, du hast recht, es ist so ein bisschen, es ist sehr harmonisch, würde man sagen, aber eben auch für mich dann so ein bisschen, dass ich sage, ja, den kann man jetzt trinken, aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, ho, ha.
Habt ihr... Ganz gut, ehrlich gesagt. Also, und ich finde auch, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass da irgendwie Waldmeister oder Vanille oder irgendwie sowas.
Vanille habe ich auch tatsächlich.
Ein bisschen so im Hintergrund da durchkommt.
Und spürt ihr unter gut, der Oberlippe.
Ihr könnt das immer so. Ja?
Spürt ihr unter das immer so gut benennen. Spürt ihr unter der Oberlippe, dass es so ein bisschen, das Tannin, spürt ihr das von der Traubenschale, dass es so ein bisschen dich so ein bisschen astringiert, ein bisschen hier an der Oberlippe zieht. Auch das ist immer so ein, wenn du diese leichte Bitterkeit hast über das Tannin, dann gibt das immer Spannung dem Wein. Wenn das nicht da wäre, wäre es so langweilig. Runtergeschluckt, 1, 2, 3 und weg ist er. Und das ist so cool, weil das haben dann Weine schon, die eine gewisse Qualität dann auch haben.
Ich spüre das links und rechts der Zunge. Also da merke ich das. Übrigens, sag mal, du spuckst das immer aus, Michael. Ne? Ich trinke das immer schön hier.
Perfekt. Mach weiter.
Nee, ich trinke auch manchmal, aber ich habe so ein bisschen Mandel, so ein bisschen ganz am Ende jetzt so ein bisschen Mandel, so Amaretto, Amarettini-mäßig, Amaretto, wie, ich weiß nicht. Ja.
Also Leute, mir
schmeckt er. Mir schmeckt er.
Mir schmeckt er.
Sehr gut. Ich finde ihn auch gut und das ist ein Wein, der noch echt viel besser ist, wenn der 3-4 Jahre Reifezeit bekommt.
Was,
das brauchen die Weine.
Wo liegt der?
24,90.
Ah ja. Oh, ist der teuerste, heute.
Ist heute der teuerste, ja, kann ich schon vorwegnehmen, ja.
Wie viel, was hast du gesagt? 24?
24,90. Ja, ja, ja.
Aber dafür, also Leute, kriegst du auch ein, ja.
Ich habe aus dem Burgund mein größtes Weinerlebnis, wenn es euch interessiert, ja. von einem Winzer, der heißt Bernard Gros und hat einen Burgund direkt neben Romanée-Conté, also die größten Burgunder. Und der ist zufälligerweise Klavierfan und hat, weil das Geschäft gut läuft, unten in seiner Winery einen Gewölbekeller mit den ganzen alten großen Fässern und einen Flügel da stehen. Leute, und der Typ ist völlig verrückt. Klar, der Alkohol, ne? Aber dann sitzt du da und der hat mir... Und der hat mir dann eine Flasche präsentiert von meinem Jahrgang, 64, wo man denken würde, ja, aber die Weine werden eben so alt da. Ne? Und das sind dann wirklich, wo, weißt du, denn das war mein größtes Weinerlebnis, ein Wein von meinem Jahrgang dort zu trinken, ein Burgunder, und wo du denkst, ey, da stimmt alles. Der schmeckt wie, ich meine, das ist vielleicht auch der Ort gewesen, da unten im Gewölbe und von ihm, aber vielleicht haben die, und Michael, das wäre jetzt auch die Frage an dich, ist es so, dass die Jungs, die den selber winzern, nochmal anderes Zeug im Keller haben, als das, was sie nachher verkaufen?
Gute Frage.
Sehr, sehr, sehr gute Frage, ja. Also ich glaube, primär ist das, also natürlich manchmal haben die schon Fässer, wo die sagen, das behalten wir uns, oder den Jahrgängen von den Kindern selber, um zu sagen, das für die ist was für die Ewigkeit. Aber ansonsten ist es ja so, dass die guten Winzer versuchen, natürlich einen Teil ihrer Ernte immer zu lagern und bei sich selber, um so eine Bibliothek aufzubauen. Und dann musst du sagen, wenn der Wein dort gefüllt wurde und dort hingelegt wurde und dann 50 Jahre dort liegt, an dem gleichen Ort, nie bewegt wurde, in dem gleichen Keller, wo er auch produziert wurde, das ist ja immer das Allerbeste. Also eine Flasche, die zum Schweizer Händler geschickt wurde und der hat es an einen jemanden aus Hongkong verkauft und der hat es nach Hongkong mitgenommen und dann ist er nach Australien umgezogen und dann ist das wieder irgendwie. Und von daher sind diese Weine einfach am besten gelagert überhaupt und haben die größte Frische und die größte Wahrscheinlichkeit, dass sie noch gut sind. Und das ist auch unbezahlbar. Und je älter sie werden, umso teurer werden auch Weine, die nur auf dem Weingut gelegen haben. Ja.
Aber das heißt, ein Trick ist... Ja. Nee, sag du, kurze Nachfrage. Ein Trick ist, den Wein hinzulegen und möglichst wenig zu bewegen?
Ja, wenig zu bewegen. Dunkel und wenig Temperaturschwankungen. Und das ist natürlich das Ziel. Aber es kann keiner so gut lagern wie der Winzer auch in seinem Weinkeller. Da ist es ja meistens sogar noch kühler, ja, als so in den klassischen Weinschränken. Und dort liegt es einfach dann perfekt. Und wenn die Möglichkeit dann mal hast, vom Winzer das zu bekommen, das kostet dann auch mehr, ist auch richtig, weil Winzer soll das auch kaufmännisch ja ordentlich kalkulieren. Aber das ist das größte Trinkerlebnis.
Es gibt ja diese herrliche Geschichte von diesem japanischen Unternehmen, wo der CEO ein riesen Weinlieferer war und der hat mal eine Magnum oder vielleicht eine Doppelmagnum, weiß ich gar nicht, von 47 Cheval Blanc. Da gibt es übrigens auch noch eine andere Geschichte, die ich erlebt habe, von 47 Cheval Blanc ersteigert für sehr, 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 sehr viel Geld. Und der hat auch in der Vitrine in der Eingangshalle seines Unternehmens hingestellt und dann haben sich gewundert, dass nach 5 Jahren der Korken einfach reingefallen ist. Ups. weil die den hingestellt haben, also nicht gelegt, sondern gestellt.
Kann das passieren?
So trocken geworden.
Passiert das bei jedem, Michael, wenn man es hinstellt? Ach. Ja.
Ah nein, ich habe, Julia, bevor du deine Geschichte erzählst, ich glaube, ich kenne die nämlich schon und ich liebe diese Geschichte mit Cheval Blanc 47. Muss ich sagen, ich hatte tatsächlich selber schon so ein Erlebnis mit Mutter Rothschild 86, den wir gekauft haben. Und ich hatte 2 Flaschen nebeneinander und ein Gast hat eine bestellt, aber war Gast von einem Mitglied und ich kannte den nicht. Und 86 Mutter Rothschild ist auch ein Wein, der sehr hoch bewertet ist und der tatsächlich, man ahnt es, kaum noch sehr, sehr jung ist. Ne? Also obwohl der Wein ja doch schon ein paar Jahre hinter sich hat. Und dann habe ich die beiden Flaschen aufgestellt nebeneinander und geguckt, welche ist im schlechteren Zustand. Ja, das heißt, Etikett so ein bisschen abgeschrabbelt, bisschen weniger Füllstand. Das ist die Flasche, die weniger wert ist, die im Zweifel heute mehr Freude schon hat, wenn man die heute trinkt. Und deswegen habe ich die dann ausgeschenkt. Und die andere habe ich wieder, wir haben das so in so einer leichten Schräge, würde ich sagen, bei so, weiß ich nicht, 35 Grad oder so liegen die Flaschen. Und dann habe ich die Flasche ausgeschenkt und 2 Tage später bin ich wieder in den Weinschrank und wollte eigentlich Also wir haben ihn in so einer Vitrine gehabt, wollte er eigentlich auffüllen und nimmt die Flasche in die Hand und meine Hand ist voller Rotwein. Und dann ist quasi, als ich die Flasche hingestellt habe, der Korken reingefallen. Genau das, was Julia erzählt hat.
Okay.
Und die Flasche ist quasi ausgelaufen in dieser, genau in dieser Höhe, wie sie lag, was dann rausgeschüttet wurde. Und war jetzt also 2 Tage geöffnet, konnte wunderbar atmen und ich habe einen Schluck probiert. Also erstmal war ich froh, dass mir selber passiert ist, weil ich glaube, wenn ein Mitarbeiter das passiert wäre, dann wäre ich schon ganz schön wütend gewesen. Was und so war ich nur so wütend auf mich selber. Die kostet da die Flasche bei uns 1200. Also es hat mir schon extrem wehgetan. Und dann habe ich den Schluck probiert, ob der überhaupt noch gut ist und habe gedacht, Mama mia, viel besser als diese erste Flasche vor 2 Tagen, die ich probiert hatte und zu dem Gast gesagt habe, es ist ein Motorrad, 100 Parkerpunkte. Aber innerlich habe ich gedacht, das ist gar nicht so geil. Ja. Und die war jetzt mega. Also, was habe ich gemacht? Ich habe es dekantiert und dann habe ich versucht, tatsächlich mit so einer Zange, und es ist mir gelungen, diesen Korken wieder rauszukriegen. Ja. Warum fliegt er denn rein? Weil wenn er keine Flüssigkeit hat, dann trocknet der aus und dann wird der immer dünner, weil die Flüssigkeit ja weggeht. Und dann brauchst du nur noch, dann hält er nur noch oben, meistens am Kleber, am Flaschenhals, und dann tippst du einmal kurz rauf und dann fällt der Korken so rein. Ja. Und ich habe die Flasche dekantiert, dann habe ich den Korken rausgekriegt, dann habe ich die Flasche ausgewaschen, getrocknet, wieder in die Flasche dekantiert und habe mittags aufgeschrieben. Und wir hatten wirklich Hühnerfrikassee für 14,50 und heute ausnahmsweise ein Glas Mutter Rothschild 0,1 zum Sonderpreis von 180 €. Und wenn du 0,2 nimmst, 300 €. Und wir haben wirklich Mittag diese Flasche komplett verkauft, bis auf einmal 0,1. Und das habe ich dann meinem Partner vorbeigebracht, weil ich weiß, der hat große Freude an so alten Weinen. Und es war ein wirkliches Erlebnis. Du hast
zum Mittagstisch zu einem Hühnerfrikassee für 14 € ein Glas Wein für 100, was hast du gesagt? 100?
0,3. Ja, 300 waren es bei 0,2 dann, ja. Aber günstiger, Rabatt, ne? Ist ja wichtig.
Und der ist weggegangen, ja?
Der ist weggegangen. Ja, ich habe auch gesagt, ich habe es probiert. Es ist so geil. Wenn wir es nicht verkaufen, saufe ich selber. Aber ich habe es auch selber die Damage verursacht. Ja. Und die Leute waren echt total happy. Das ist once in a lifetime. Du gehst mittags irgendwo in Essen und das, die Chance hast du einmal, dass dir jemand...
Hast die Kohle ja fast wieder reingekriegt, ne?
Ja, so ist es. Ja, das war okay.
Deswegen werden ja auch, ich glaube, deswegen wäre, weil du vorhin sagtest, die haben Füllstand. Sagt man nicht Schulter? Die haben dann Schulter, die kriegen Schulter.
Ja, unterschiedlich. Also es gibt ja Lower Shoulder, Mid Shoulder, Upper Shoulder. Also je nachdem, wie hoch noch Wein in der Flasche ist, gibt es eben klare Fachbezeichnungen. Aber wenn man diese alten Flaschen kauft, möchte man immer ein Bild der Flasche auch haben.
Verstehe, klar. Und ich habe also oft gemerkt, dass die auch, oder gehört, dass die auch umgekorkt werden. Ne? Also die werden nochmal neu verkorkt, gerade aus dem Grund. Also weiß ich jetzt nicht genau, ob das was bringt.
Ja, das bringt auf jeden Fall was. Meistens kann man das tatsächlich einmal machen und dann wird das eben umgekorkt, original verkorkt, ne, wie Loriot sagen würde.
Mit Partner und Söhne.
Genau. Und meistens wird sogar noch aufgefüllt dann vom aktuellen Jahrgang. Und das ist so ein Proof, dass die Flasche auch wirklich echt ist. Also wenn man dann so einen ganz neuen Korken hat oder einen Verschluss, meistens ist dann eine Info vom Weingut, dass das Weingut das umverkorkt hat. Dann braucht man nicht gleich skeptisch werden, sondern dann das muss aber tatsächlich in der Vita des Weines auch stehen.
So, apropos Cheval Blanc 47. Haben wir überhaupt Zeit für diese Geschichte?
Ja, bitte. Ich schenke den Roten mal ein, solange. Der muss ja ein bisschen atmen. Sag einmal ganz kurz. Michael sagt kurz, was das für ein Wein ist. Und dann erzählst du die Geschichte. Julia, weil das ist ja auch die letzte Geschichte, bevor du diese ganz lange Etüde vom Bach oder wie das heißt spielst.
Sag mal ganz kurz, Michael, kannst du uns dann bitte noch was über den Jahrhundertwein Cheval Blanc 47 sagen, bevor ich die Geschichte erzähle? Aber jetzt erstmal dieser.
Nein, also wir trinken jetzt einen Rioja. Das Weingut heißt Viña Real. Aus dem Jahrgang 2015 und es ist ein Rioja Reserva. Die Geschichten hatten wir schon mal. Beim Rioja Crianza ist es so, er muss mindestens 24 Monate reifen, davon 6 Monate auf jeden Fall im Fass. Beim Reserva ist es so, er muss mindestens 36 Monate reifen, davon mindestens 12 Monate im Fass.
Und beim Crianza, der ist 22 Monate im Fass.
Das weiß ich gar nicht, wie lange der im Fass ist. Steht das drauf?
Ach, weißt du das nicht? Entschuldigung, ja. Entschuldigung.
Hast du das?
Steht das drauf?
Ja,
du hast dich eingelesen.
Ich hab's gerochen.
Okay. Der hat auf jeden Fall Vanille in der Nase, Leute.
Ja, ihr riecht schon.
Ist das ein amerikanisches Fass, oder?
Ja, sehr viele amerikanische Fässer sind ja dort. Und wie ihr euch gut gemerkt habt, was Steffi Hehn auch gesagt hat, sehr oft dann Kokosnuss beim amerikanischen Holz.
Ah.
Aber wir jetzt mal, also auf die Suche der Kokosnuss gehen.
Ich habe heute gelesen, tatsächlich, dass da immer mehr französische Fässer jetzt eingesetzt werden in der
Ja, also beides wird ja, unterschiedliche Stilistik, die jedes Weingut dann für sich macht.
Ich fand das toll, die Formulierung. Ich habe heute gelesen tatsächlich.
Das ja, klang sehr, also, das klang gut. Ja, ja. Ist, egal, das ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, die von Julia ist interessanter. Oh, ja,
aber es ist wirklich, man muss sagen, kurzer Eindruck, er hat tatsächlich was von Kokos, Axel, du hast recht. Der schmeckt ein bisschen, hat ein bisschen so einen leichten so ein leichtes, weißt du, dieses
Bounty.
Bounty. Morderei auf der, also jetzt, aber das ist noch, bevor Julia losgeht, dieses immer mit Rothschild und so, das muss man schon drauf haben. Das klingt immer so geil. Erste Frage und zweite Frage, warum trinken wir jetzt eigentlich in diesem Podcast nie, Michael?
Ja. Weil die sehr teuer sind, Schatzi.
Ja, aber das ist bei Michael, bei Luisa Neubauer auch egal. Aber nur damals, einmal halt.
Damals, Lars, waren wir zu viert in einem Studio mit einer Flasche Wein. Jetzt müsste ich jedem von euch eine Flasche schicken. Du würdest sie schon eine Woche vorher austrinken, bis auf zwei Milliliter.
Meine Mitarbeiter würden sie verschenken. Ich würde sie
ja. Weißt du, das würde gar nichts bringen.
Das stimmt.
Und Julia wird sie wahrscheinlich kaufen.
Ich kaufe sie
aber, aber das, was wir machen wollen, ist unbedingt, wenn wir wieder zusammen probieren dürfen, dass ich hier im Laden oder wenn wir, das hatten wir damals tatsächlich, das war so genial mit dem Wein von Eva Fricke, sie war da, ich hat mich besucht, ich habe die Weine probiert, am Nachmittag stand das Line-Up und dann habe ich einfach einen Wein ausgewechselt und habe den mitgenommen, also das, die Möglichkeit werden wir dann schon haben. Und was
wollen wir hier jetzt festlegen, Leute, in dieser Runde, dass wir eine Premier Grand Cru Runde machen plus Petrus, das ist ja eine schöne Sache, weil Petrus ist ja kein Premier Grand Cru, wie ihr wisst. Oder wie Michael sowieso
ja, das
weiß.
Das ist mit Uli Wickert geplant, Julia.
Ach so, schade. Oh, ach so, ihr habt sozusagen Klassifizierung der Gäste.
Natürlich. Ja, der. Also jetzt die Geschichte, wir sind gespannt. Kommt da ein Russe drin vor wieder?
Nee. Ja, kommt drin vor. Hast du die Russe? Die habe ich dir schon erzählt, ne?
Ich kenne sie, aber ich erzähle kurz was zu dem Cheval Blanc 47. Ja, also, bitte. Es ist so, Cheval Blanc ist ein Weingut im Saint-Emilion und es ist eigentlich das am längsten höchst zertifizierteste Weingut im Saint-Emilion.
Saint-Emilion
ist, bitte?
Auch kein Premier.
Ja, also Cheval Blanc ist das bekannteste Weingut im Saint-Emilion.
Ganz kurz, wichtig, einfach, Julia, ganz wichtig, du darfst ihm nicht widersprechen. Das ist jetzt, ich warne dich.
Also
nicht
das sehr böse.
Er wird schon ein bisschen unruhig. Also nicht
nein, wieder, ich frage es als Frage formuliert.
Nein, auch das nicht. Also, leichtes Kopfnicken reicht. Okay. Michael, entschuldige bitte, der Julia.
Entschuldige den Gast. er ist schon betrunken.
Er wird ihm noch immer sympathischer. Also ich wäre der Meinung, dass Cheval Blanc zusammen mit Ausson und Angelus quasi Premier Grand Cru A sind im Saint-Emilion. Saint-Emilion ist ja eins der wenigen Regionen, die ständig diese Klassifikation aus dem Bordeaux von 1855 wirklich auf den Prüfstand stellt und da Veränderungen dann eben vornimmt. Auf jeden Fall sind die Weine meistens eher mit ein bisschen Merlot und ein bisschen mehr Cabernet Franc als mit so viel Cabernet Sauvignon, also meistens eher ein bisschen fruchtiger. Und Cheval Blanc 1947 ist ein sehr, sehr großer Jahrgang überhaupt in Bordeaux. Also auch 1945, 1900, das waren so die wirklich magische große 67 große Jahrgänge. Und Cheval Blanc 47 ist bestimmt einer der Iconweine. Wenn jemand sagt, in seinem Leben hat er alles getrunken, müsste er wahrscheinlich auch 47 Cheval Blanc mal getrunken haben. Ich habe es noch nicht. Aber Joja.
Ja, ich mach's so kurz wie möglich. Ich bekam eine Einladung, das war 2014, glaube ich, ist ja schon ein bisschen her, nach Kiew zu reisen, in die Ukraine. Und das war noch vor dieser Maidan-Geschichte, weißt, wo Klitschko da auf dem Platz war und so weiter. Das war noch, aber es war auch schon nicht mehr Sowjetunion, das war also schon eigenständig. Insofern war so ein bisschen Wildwest, so ein bisschen weißrussische Verhältnisse da. Und ich bekam einen Anruf, ich möchte da doch einen Auftritt machen, eine Eröffnung eines Casinos. Und sie sind auf mich gekommen, weil sie einen deutschen Künstler haben wollen. Deutsche Künstler sind ja sehr angesehen. Und leider sind Grönemeyer, wen hatten sie noch? Max Rabe, singen halt in Deutsch. Und sie brauchten einen internationalen Künstler, der auch, sag mal, sprachunabhängig agieren kann aus Deutschland. Und dann sind sie auf mich gekommen. So, und dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich gerne. Und habe zu meiner Managerin gesagt, nur dreifache Gage und das muss vorher bei mir auf dem Konto sein, sonst fliege ich nicht los. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Dreifache Gage war auf dem Konto, okay, gesagt, dann fliege ich los. Und dann haben sie mich hingeholt. Ich bin gelandet, mit der Privatmaschine aus Berlin abgeholt worden und gelandet im auf dem Flughafen. Ich habe nie eine Passkontrolle gesehen. Die haben mich mit dunklen Limousinen abgeholt, bin durch irgendwelche Gitter mit irgendwelchen Leuten da hinten raus in das Palace Hotel. Das ist im Zentrum von Kiew. Oberste Etage war meine. 5 Schlafzimmer, Butler. Bin dann, habe noch Sushi gekriegt mit Beluga Kaviar und also Leute, eingeflogen aus Petropavlovsk, Kamtschatka. Damit ich oben, das gibt einen Hügel in Kiew, da ist oben eine alte Sternwarte drauf. Die haben sie umgebaut zum Casino. Und der Besitzer, der sich mir vorstellte, sehr netter Mann, Alexei, hat gesagt, I own this fucking place now, sagt er zu mir wortwörtlich. Und habe ich gesagt, oh, very nice. Und wie funktioniert das hier? Sagt er, es kommen 40 Leute, jeder Einzelne zahlt 1 Million US-Dollar und kriegt das in Form von Chips, um da zu spielen. Ja, ist eine schöne Sache. Und was habe ich gesagt? Ja, spiel du nachher und mach ich gute Laune. Ich habe eine halbe Stunde gespielt. Die Leute waren super drauf. Dann kam Alexei noch und hat mit mir What a Wonderful World gesungen von Louis Armstrong. Die Leute auf Tischen gestanden und super und so weiter. Und ich, ja, super. Ne? Habe mich dann dazugestellt. Die haben angefangen zu spielen. Und dann kommt so ein dicker Russe zu mir und gibt mir so ein 1000-Dollar-Chip und sagt, you play. Dann sage ich, was passiert, wenn ich das so, how if I lose? Sag ich zu mir, ah, no, never mind, my friend, never mind. Und ich sage, okay, dann, what do you want me to play, black or red? Sagt er, no, you play number. Um Gottes Willen. Aber das Geld ist weg, wenn ich jetzt irgendwo draufsetze. Er sagt, yeah, you play, whatever you want. Okay, da habe ich es irgendwo hingestellt, war natürlich weg. Und ich habe gesagt, oh, I'm so sorry. Ja, no problem, my friend, no problem. Und dann habe ich schnell, ey, das wollte ich nicht nochmal erleben, bin ich irgendwo in die Ecke gegangen. Und dann kam Alexei zu mir und sagte, ah, oh, you played wonderful, very nice. What do you want to drink? Und dann sage ich, oh, how about a glass of red wine, habe ich gesagt. Also ein Glas Rotwein. Sagt er, ja, was für ein Rotwein willst du trinken? Sag ich, und dann habe ich den Fehler gemacht, habe gesagt, what do you have, habe ich gefragt. Und sagt er, guckt er mich so an, die Augen so schlitzen, what do you want to drink? Und dann habe ich mich an meinen Vater erinnert, der immer sagte, genau die Geschichte, 47 Cheval Blanc ist der beste Rotwein. Und dann sagte ich zu ihm so im Spaß mehr, ne? How about 47 Cheval Blanc? Da war erstmal Totenstille, guckt er mich an, dann dreht er sich um zu seinem Sommelier, und guckte ran, flüsterte dem was ins Ohr und war verschwunden. So, dann saß ich da und habe gesagt, ey, scheiße, jetzt hat er den Auftragskiller losgeschickt. Und ich habe es, glaube ich, nicht mehr, lange mache ich es nicht mehr. So, und dann kam tatsächlich der Sommelier mit einer Flasche, total staubig. Die hatte auch Schulter, tatsächlich, wie man sagt. Also der Füllstand war relativ niedrig. Aber er zog ihn auf und er wurde nicht dekantiert. Und da kannst du gleich auch nochmal sagen, Michael, ob das die richtige Variante war. Er sagte, der Sommelier sagte zu mir, er wird nicht dekantiert, weil er die Chance hat, umzukippen. Deswegen kommt er gleich ins Glas und wird sofort getrunken. So, der kam ins Glas, ich habe ihn getrunken und Leute, ihr glaubt es mir nicht, das war das, also neben dem 460er im Burgund, war das größte Weinerlebnis, was ich jemals hatte. Da schmecktest du keine Tannine mehr, also die waren alle, da hattest du kein, das war eher, das war wie ein, soll ich das sagen, das war so ein Saft, aber so vielschichtig mit verschiedensten, also nichts Scharfes mehr, sondern das schmeichelte sie an wie so ein Pelz im Mund. Und ich habe gesagt, das kann nicht angehen. Alexei prustet mir zu, nimmt aus seinem Glas, der war so voll, nimmt so einen kleinen Schluck und war weg. Da habe ich mir erstmal sein Glas genommen und die ganze Pulle selber einverleibt, den ganzen Abend. Ich habe die ganze Pulle alleine ausgesoffen an dem Abend und bin weinselig nach Hause. Und das war für mich also so ein geiles Erlebnis. Ich hab den auch nie wieder gesehen, den Alexei. Ich weiß gar nicht, was aus dem geworden ist. Aber diese Geschichte, lieber Lars, und alle Leute, die hier zuhören, gibt es in meinem neuen Buch, was heute erschienen ist. Das heißt, Joja, spiel doch mal leiser. Und da sind all solche Anekdoten. Was habe ich in China erlebt, in Uganda und so weiter. Ich muss ein bisschen Werbung machen für dieses Buch.
Weil ach, deswegen, ich denke, warum erzählt er die? Wussten wir das mit dem Buch eigentlich?
Nein, aber Lars, da müssen wir nochmal eine Abendblatt-Story draus machen. Weil das sind wirklich sehr, ja, sehr...
gut.
Das ist super Geschichte. Sehr, sehr skurrile und sehr unterhaltsame Geschichten.
Hast du da das Buch? Hast du da das Buch? Du kannst doch mal in die Kamera halten.
Ja, warte.
So, also Julia ist wirklich ein Star, ne? Ich weiß, also das ist schon ja, gut, mega, Michael, dass ich jetzt... Und ja, guck mal den Flügel hinten jetzt.
Oh. Als ich in China war, das heißt, Julia, spiel mal.
Ach, cool.
Mal leiser, so heißt es.
Ja, super.
Spiel doch mal
leiser. Gibt's halt heute.
Heute?
Da steht zum Beispiel drauf, wie ich in China ein Star wurde, weil ich bei Wetten, dass hier in Deutschland war, bei Gottschalk noch damals, und dann gesagt habe, als ich eingeladen wurde, es gibt auch in China, Wetten, das in China, mach doch da mal was. Und da habe ich einfach den Flügel zugeklappt, Tischtennisnetz drauf und zwei Weltmeister im Tischtennis haben den Rhythmus gemacht für das Stück. Ey, diese eine fucking lustige Idee hat mich da zum Star gemacht und ich mache jedes Jahr große China-Tourneen. Also manchmal sind es so Kleinigkeiten, die einen...
Jetzt wissen wir auch, wie das Virus hierher gekommen ist.
Ihr werdet lachen, da habe ich auch noch eine Story, aber das sprengt hier
nee, den doch, die musst du jetzt, nein, die musst du aber mal erzählen. Stopp. Das heißt also, wir reden davon Januar 2020, die große China-Tournee.
Januar 2020 habe ich hier mein neues Konzert. Ich hatte vorher 2019 China-Tournee und ich bin 2020 hier im Januar. Und der Bürgermeister sitzt neben mir in der Elbphilharmonie und spielt mit mir vierhändig. Wollte ich nur sagen, ne?
Chencha, genau, richtig, genau, ja.
So, da hast du noch moderiert? Nein.
So ähnlich. Nein, habe ich nicht moderiert. Aber was hat das jetzt mit China, mit dem Coronavirus zu tun?
Eine Sängerin trat auch auf bei dem Neujahrskonzert. Die kam aus China und war immer so krank. Die sagte, oh, ich fühle mich nicht und ich habe diese Lungen und ich kriege das nicht weg und so weiter. Und das war Januar 2020, ne? Und ich spiele mit der und hier im Studio, ne, habe mit der lustig geprobt und so weiter. Und vier Tage danach, ich war noch bei Hinnerk Baumgarten auf dem roten Sofa beim NDR und da merkte ich schon, es senkt sich eine Glocke von etwas auf mich, was ich noch nie erlebt habe. Und danach war ich sowas von krank, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Richtig mit dieser Geschmacksverlust, Geruchsverlust, ich konnte keinen Wein mehr trinken, ich habe im Bett gelegen, konnte mich kaum bewegen und so weiter. Keiner wusste, was es ist, ne? Und das habe ich 2 Monate nicht losgekriegt, bis ich, und deswegen kann ich auch jedem hier nur zurufen, ich in die Sonne gefahren bin nach Ägypten und Vitamin D, also viel Sonne, hat das Ding gekillt. Also,
aber weißt du denn sicher, dass es Corona war damals?
Ich hatte keine Ahnung, weiß ich nicht, aber die Symptome sprechen dafür. Okay. Und ich habe es dann im September nochmal nachgewiesenermaßen, habe ich nichts mehr gemerkt.
Okay.
Also es sieht so aus, als ob ich es einmal gehabt habe. Alles hier drin, Leute.
Wir haben mich schon gewundert, warum Joja zugesagt hat, Michael. Jetzt wissen wir es.
Joja mag uns einfach zu gerne. Das ist deswegen dazu
gesagt. Das finde ich super. Aber das Buch, es ist ja, aber die Geschichten sind irre. Ja, bist du denn sicher, dass es da diese. Was sind diese. Michael, kann es nicht sein, dass er einfach irgendein Wein. Bist du sicher, dass es hat mir neulich ein Kumpel erzählt, der geimpft worden ist und dann hinterher sich gefragt hat, habe ich jetzt wirklich BioNTech gekriegt oder war es vielleicht doch Johnson & Johnson? Ich hab ja gar nicht drauf geguckt. Michael, kann das sein?
Eine berechtigte Frage. Ist eine berechtigte Frage.
Je älter die Weine werden, je teurer sie werden, umso mehr Mühe geben sich Menschen, Weine zu
Wie viele Flaschen gibt es davon eigentlich noch, so vor so einem 47er?
Weil weiß man, glaube ich, nicht.
Vor 2 Monaten wurde eine versteigert bei Christie's oder irgendwo in England. Ja. Eine Kiste Chivas Blanc 47 für 300.000 Euro.
Wow. Für 6 Flaschen oder wie viel sind da drin?
Ja, 6 Flaschen waren das, glaube ich. Fand ich noch relativ günstig, wenn du mich fragst.
So, ja, wollen wir noch über diesen Wein? Übrigens, wenn
also, du hast 50.000 an dem Abend getrunken? Also, du sagtest ja, du hast eigentlich die Flasche für dich selbst gehabt.
Weiß ich nicht genau. Michael, also ist das so, ist eine Flasche 50.000 wert heute?
Oh, was ist wert? Immer sehr, wenn du jemanden kennst, der es bezahlt, ist es wert. Natürlich sind die Weine immer im Preis gestiegen. Und es gibt einfach noch viel zu viele wahnsinnig reiche Menschen, die alles haben, die sich alles kaufen können, die dann vielleicht auch sowas Lust haben oder dir damit imponieren wollen und dir so eine Flasche aufmachen oder das jetzt kaufen, um dir das irgendwann zu... Es ist keine Flasche der Welt so viel wert, logischerweise. Also im Leben nicht. Also da kannst du nicht... Natürlich ist es absolutes Absurdistan, aber wenn es Menschen gibt und vor allem, wenn du selber in den Genuss kommst, ich meine, das ist ja schön und dass du hattest ja auch die Wertschätzung. Du hast ja nicht gesagt, hey, hast du ein paar Eiswürfel und einen Cola, ist mir nicht so stark oder so. Dann finde ich, macht das eine große Freude und das habe ich gelernt, als ich in Amerika gelebt und gearbeitet habe. Da ging es um kleinere Weine, aber schon auch Grand Cru. Ich habe einen Aubryon gehabt damals aus 2000 und ich habe ja aufgemacht und dekantiert und der Wein war noch so jung, aber ich habe gemerkt, wow, das ist sowas Magisches und habe dann den Gästen erzählt, meine Impressionen von meinem Probeschluck und dann haben die halbe Flasche ausgetrunken und haben den Rest hingestellt und haben mir einen Zettel geschrieben, haben gesagt, Sie haben viel mehr Ahnung davon als wir, deswegen sollten Sie die Flasche trinken und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Also das gibt es auch, dass Leute eine Freude haben, das mit jemandem zu teilen, der wirklich dafür auch eine Leidenschaft hat und das ist ja wahnsinnig großzügig dann nur, also auch bei deiner Geschichte. Dann, Julia, also.
Da habe ich noch eine Frage. Das bedeutet auch, Wein trinken ist Bildung. Das heißt, du kannst auch nicht Goethe lesen, wenn du vorher nur Comics gelesen hast und verstehen. Das heißt, man braucht auch eine gewisse Vorbildung, um einen guten Wein zu genießen und dann auch zu verstehen.
Ja, und je älter sie werden, also je älter Weine werden, umso schwieriger wird es. Und das musst du schon öfter mal haben, weil meistens ist es kein Genuss, bei Champagner auch nicht. Also alte Weine zu trinken, da muss man sich schon rantasten. Also das ist jetzt nicht nur, weil er alt ist, ist er noch lange nicht gut. Also meistens, den meisten schmeckt er eher nicht, weil diese Reifetöne etwas sind, was magisch ist und spannend ist, aber das ist meistens keine Liebe auf den ersten Blick. Das dauert ein bisschen und da muss man es öfter gemacht haben. Aber die richtigen Freaks, die riechen schon rein und sagen, boah, das ist Cheval Blanc. Also die riechen einen Wein und sagen, was das Weingut ist.
Aber du sagst doch gerade, dass der gar keine Bitterstoffe mehr hatte, ne? Also dieser...
Die Tannine waren weg, ja.
Ja,
die lösen sich auf. Ist das so, Michael? Ich weiß es auch nicht.
Ja, das Tannin soll natürlich im Laufe... der Jahre wird das Tannin quasi und die Frucht, die Frucht wird zurückhaltender, das Tannin wird feiner, die Säure wird eingebundener. Das heißt nicht, dass das Himbeerwasser ist nach 100 Jahren, aber das wird so viel komplexer und so viel samtiger und weicher und voluminöser nochmal, wenn ein Wein reif wird. Aber wenn er natürlich in der Jugend, ich habe jetzt gerade die 2020er Bordeaux, ich habe 130 Bordeaux probiert, die werden jetzt verkauft und kommen in 2 Jahren auf den Markt. Da habe ich zum Beispiel einen L'Ange Barge 20 probiert, der so viel Grünzeug, also so wirklich so ein Gemüsegarten und so kräuterig, dass ich gesagt habe, ich würde den Wein im Leben nicht kaufen, weil mir das, und ich glaube, dass dieses Grüne, dieses Menthol und so weiter, dass das nie weggeht. Also wenn es zu extrem in der Jugend ist von irgendetwas, was vielleicht nicht so toll ist, dann geht es auch im Alter nicht weg. Dann kann man zwar hoffen und sagen, der schmeckt mir überhaupt nicht, der Wein, hoffentlich schmeckt der in 100 Jahren besser, aber meistens ist das nicht so.
Woher weiß man, wann der Wein, also es gibt ja verschiedene Weine, die länger halten, also gerade Bordeaux ist ja bekannt dafür, dass sie sehr lange halten, während zum Beispiel der berühmte Sassicaia 85, den man ja kennt, der war eine Zeit lang, so bis 10 Jahre danach, super, aber es gibt jetzt keinen Sassicaia 85, der noch schmeckt, weil die sind einfach nicht ausgelegt worden, so lange zu halten.
Hast du nicht gesagt, dass du keine Ahnung von Wein hast, Julia?
Weil er hatte 2 Wochen, er hat immer wieder nach hinten geschoben, den Termin heute, weil er sich das alles angelesen hat. Das ist irre. Und weil das Buch nicht da war. Geht's auch am 17. Mai? Können wir am 17. Mai das machen?
17. Mai? Weinführer geschrieben. Ja. Nein, aber ich frag ganz kurz. Also, das heißt, wann weiß ein Sommelier, wann der Wein auf seinem Höhepunkt ist und wann er nicht mehr zu trinken ist?
Das weiß eigentlich kein Sommelier. Das weiß er nicht. Du kannst nur deine Erfahrungen eben einfließen lassen. Du liest selber auch viel und du verfolgst Weine und du hast natürlich das Gefühl, also du weißt die Alte der Rebstöcke und du hast Erfahrungswerte und so weiter. Und du probierst einen Wein und denkst dir so, oh, du merkst so, die Frucht ist jetzt schon ein bisschen müde, es kommt so eine leichte Süße oder man sagt jetzt bei reifen Weinen diese Todessüße, dann hält es noch 2 Jahre und dann kippt es komplett hinunter. Ja, genau. Ich habe ein schönes Beispiel, um diese Magie zu nehmen. Also wir verkosten viel, aber diese ewige Suche nach dem perfekten Trinkzeit, Punkte kann dir eben ganz viel auch vermiesen, weil den gibt es höchst selten, weil das liegt auch an der Gesellschaft und am Wetter und an 1000 anderen Dingen. Aber ich habe zum Beispiel eine 86er Penfolds Grange, auch ein sehr, sehr großer australischer Wein, hatte ich hier und dann habe ich den Winzer selber
gefragt. Die flexen heute, Axel, ne? Die flexen so unglaublich, wir hören gerne zu. Aber
ich finde es total geil.
Ich finde es geil, aber wir trinken einfach den Wein. Ich wollte nur kurz zwischendurch sagen, Axel, ich trinke die rote Flasche jetzt aus und ihr flext weiter mit diesen ganzen
Namen,
die wir noch nie gehört haben.
Super.
Aber was ich jetzt entschuldige, Lars, Penfolds hast du gehört. Ja, du kennst den Grange. Also du musst doch die Top-Weine aus den verschiedenen Kontinenten kennen. Das ist in Australien ist das Grange. In Amerika, Kalifornien ist es Opus 1. Wir haben schon gehört, Spanien ist Vega Sicilia. Dann die Bordeaux sowieso. Bei Bordeaux ist zum Beispiel der Petrus auch deswegen übrigens so teuer, weil er so selten ist. Mein Vater hat mir gesagt, der Preis freut man sich nicht ab. Also man muss eigentlich die Top-Weine aus den verschiedenen Kontinenten, die kennt man. Und der Grange ist sozusagen der Top-Wein aus Australien.
Genau, und ich habe also eine Flasche, die hat so eine Probe mit den höchstbewertesten Weinen der Welt. Und dann hatte ich zufällig den Kellermeister, der war dann in Hamburg und ich habe ihn gefragt, 2 Wochen vorher, sage ich, ich habe eine 86er Grange, was mache ich der mit der? Einen Tag vorher auf, eine halbe Stunde vorher auf, dekantieren, große Gläser. Jetzt habe ich ihn da, also der kennt den Wein am besten. Und dann hat er gesagt, aufmachen, einschenken, Spaß haben. Du wirst sehr viel Blaubeere haben, aus. Ja. Genau das habe ich gemacht. Ich habe aufgemacht, eingeschenkt.
und wir hatten viele Weine und da waren also 5 nebeneinander und die eine, und wir haben das dann stehen lassen, weil es hat uns gar noch nicht so gut geschmeckt und nach einer Stunde kam der Wein langsam und wird immer geiler und das wird natürlich immer weniger und dann war es weg, weil wir waren irgendwie 10 Leute und das heißt, selbst der Kellermeister wusste nicht und es hängt auch von der Flasche ab, also je älter sie ist, wie ist die Flasche wirklich, in was für einem Zustand ist sie, also es gibt da keine ultimative Lösung, sondern es ist jede Flasche anders und es ist auch, wie die gelagert wurde und woher die kam und so weiter, aber es gibt eben Momente, wo du sagst, ich kann mir nichts vorstellen an dem Wein, was irgendwie besser sein könnte. Und dann ist es der perfekte Trinkzeitpunkt. Sobald du aber sagst, oh, das Tannin ist noch recht hart, oh, die Säure ist noch recht spitz, oh, die Frucht ist aber schon müde oder ist gar keine Frucht mehr, dann ist schon zu spät. Also sobald irgendwas ist, wo du sagst, könnte ich mir besser ausmalen, dann ist es nicht mehr so.
Dann. Das Schlimme ist, wenn man den zu früh trinkt, das hat noch einen schönen Terminus, man sagt immer, dann ist es Babymord. Also wenn du einfach einen, deswegen glaube ich nämlich auch deinen Kräuterwein von vorhin, das war einfach Babymord. Lass den kommen, lass den noch stehen. Und dann kommt er wahrscheinlich.
Ja, aber ich habe 120 Weine aus dem Jahrgang probiert. Also ich habe 120 Mal Babymord gemacht und habe dann also, muss ich sagen, nur den einen mochte ich so auf keinen Fall. Aber ihr seid gut beraten, wenn ihr den Rotwein austrinkt, weil ich finde, sehr, sehr elegant, sehr unaufgeregt, sehr weich. Ich habe eine schöne Beerenfrucht, dieses Holz, Lakritz, Zedernholz, Aromatik, ein bisschen Kirsche vielleicht. Und sehr, sehr samt, sehr, sehr weich, finde ich, vom Mundgefühl her.
Ist da Vanille mit drin?
Habe ich auch, ja.
Ne? Ja. Sag mal Vanille nochmal, Axel, sag nochmal Vanille. Hör die doch mal lange.
Vanille.
Das ist das Problem, weil wir lange keinen aufgezeichnet haben, keinen Podcast. Diese Woche haben wir ja 2. Aber das war so ein bisschen, man ist so ein bisschen raus, ne? Axel, man hatte so ein bisschen...
Ja, ja, ich hatte, genau, es knallt wieder, muss ich sagen.
Ich bin euch großartig, Leute.
Man merkt es. Ja, wir staunen, was du, also wir überlegen, ob wir vielleicht
den Ösi auswechseln gegen.
Nein, nicht, das ist ja Quatsch.
Wir machen ein Premier Cru. Lass uns eine Premier Cru machen. Jeder bezahlt eine Flasche, da muss sich der arme Michael mal ran. Jeder bezahlt eine Flasche.
Der arme Michael muss eigentlich gar nicht ran, glaube ich, ehrlich gesagt, aktuell.
Doch, weiß ich nicht. Wir können das gerne machen und ich nehme noch auch die Flasche von Axel mit. Ich lade Axel ein.
Ja gut. Oh. Nee, du musst mich nicht einladen.
Ich muss dich nicht, aber du hast doch bald Geburtstag.
Was? Ja, wir können ja besser, wir können ja.
Ich möchte ganz kurz, ich möchte hier an dieser Stelle den Chefredakteur des Hamburger Abendblatts fragen, welches sind denn die Premier Crus?
Hä? Weißt du, nur weil du jetzt seit 3 Monaten kein Klavier spielen kannst und alle Weinführer der Welt gelesen hast, stehe ich jetzt hier blank. Ich glaube, wir sind noch über die Zeit. Sind wir nicht über die Zeit? Ich weiß es nicht. Ich hasse Rotweine.
Ein Premier Cru wirst du kennen, hatten wir gerade schon im Gespräch.
Rothschild, Mouton Rothschild.
Mouton Rothschild ist ein Premier
Cru. Perfekt. Und jetzt können wir fragen, ob Julia was spielen könnte für uns.
Nein, pass auf, jetzt wollen wir noch was anderes.
Ich will auch mal wissen, welches die Premier Cru sind.
Also, nee, ich will noch eine Sache, Mouton.
Lafitte ist auch Rothschild. Aubryon kam heute auch schon dran. Latour. Und was haben wir noch?
Peter Latour.
Was ist der 5? Michael, hilf mir.
Margot,
genau.
Aber wo liegt man dann? Also wenn wir jetzt 4 Flaschen sozusagen, also es sind jetzt 5. Also wenn wir diese 5 Flaschen eigentlich verkosten wollten.
Was ist auch an welcher Jahrgang?
Ist ja auch blöd, wenn Silke das nicht hat, weißt du? Ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die man bei. Wenn es das da nicht gibt.
Ja, das ist jetzt blöd. Nur theoretisch. Also,
ab 600 die Flasche, Axel.
Ah, okay.
Und man kann auch eine vertikale oder eine horizontale trinken. Also eine vertikale wäre alle den gleichen Jahrgang. Ja. Eine horizontale wäre alle den gleichen Jahrgang. Und eine vertikale wäre ein Wein, ein Premier Cru in verschiedenen Jahrgängen.
Leute, könnt ihr bitte die Theater wieder aufmachen und die Konzerte sehen? Wirklich, es wird allerhöchste Zeit.
Ich glaube, ja.
Es ist...
Ich kann nicht mehr spielen, Leute. Ich stimme bei mir einen zurecht. Ich kann mal versuchen, da hinzugehen, aber...
Ich bin für absolut, Julia, dass du uns was spielst. Der Rioja kostet übrigens 14,90 Euro.
Ich finde
den sehr, sehr gut. Ich muss sagen, Michael, zum ersten Mal haben wir eine Runde, wo ich den Rotwein am besten finde.
Ja, das freut mich. Ich finde ihn sehr, sehr gut. Ein Reserva Rioja für 14,90 Euro. Das Paket kostet 59,90 Euro. Ich finde, kann man echt.
Also das ist Werbung, machen. Das ist Werbung. Stopp nochmal.
Nein,
das ist Werbung.
Das ist Werbung.
Erstmal darüber.
Und kaufen Sie das neue Buch von Joja Wendt.
Joja, spiel doch mal leiser.
Genau. Ja. Jetzt.
Man hört es nicht, Leute.
Man hört die Rauschunterdrückung. Das ist die Rauschunterdrückung.
Das ist die Rauschunterdrückung.
Also, die Hintergrundgeräusche
unterdrücken. Wir hören es nicht. Ach so. Wir hören schade. Es nicht. Es ist aber schön.
Ja, nein, ja, es, wir hören das es ist echt schade. Das ist
es,
echt
sah, weil es sah so toll aus.
Ich guck mal kurz. Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwie einstellen kann hier im laufenden Betrieb. Audio 1.
Ich glaube, das haben die so geregelt, weil es.
Das ist wahrscheinlich bei den. Ah! Nee. Das ist gemein, es ist Rauschunterdrückung, ne? Nee,
also Hintergrundgeräusche unterdrücken kann ich erstmal niedrig einstellen, aber ich glaube nicht, dass es jetzt was ändert.
Können wir das noch reinschneiden dann im Nachgang? Es wäre so schade. Ich finde, die Leute sollten das mal hören, was Joja so drauf hat. Nicht nur weintechnisch, sondern auch.
Ich habe ja Joja mal aufgenommen. Also im Corona.
Das schneiden wir rein, genau. Du hast ihn doch mal aufgenommen.
Genau, das kann ich mal aufgenommen. Da kann ich mal was reinschneiden.
Und man muss
ich
unbedingt
habe doch mal eine Aufnahme mit dir gemacht im Corona-Konzert.
Hat es dir denn gefallen eigentlich, als du hier das Konzert
hattest? Ja, mega, mega. War
lustig. Hab ich
schön grüßen soll, der hat es auch sehr, sehr gefallen.
Hat mir auch viel Spaß gemacht, habe ich fürs Abendblatt gemacht und kein Geld bekommen dafür.
Ja, das alte
Prinzip.
Das kenne ich von irgendwo her, Joja, das kenne ich.
So, wir sind auch über die Zeit. Wir müssen noch eine Sache klären, Leute, bis mir was mir aufgefallen ist. Geht es euch auch so? Wir hatten ja in unserem letzten Podcast, hatten wir ja von Erik Manz, der hat ja dankenswerterweise ein Fass nach einem von uns benannt. Ne? Und ohne Spaß, eine halbe Stunde später bin ich auf einer Internetseite und kriege diesen Wein angeboten.
Lars Fass 50?
Lars Fass 50.
Hast du gleich die Namensrechte eingeklagt?
Nein, aber nee, ich meine, aber, da frage ich mich, werden wir hier irgendwie von Alexa oder irgendwem belauscht? Verstehst du? Also wir trinken das und plötzlich kriegst du es auf irgendeiner Spiegel.de oder so Seite, kriege ich dann Lars Fass 50 angeboten. Da war ich ein bisschen schockiert.
Ja, das ist Michiri.
Was ist nicht war so gut. Denn das? Das ist nicht so ja. Gut. Letzte Runde. Welch Lieblingswein? Julia, puste die Kerze aus. Axel, willst du anfangen? Was ist dein Lieblingswein? Ich ahne es heute. Ja,
der rote tatsächlich. Also ich fand die alle ganz gut. Also auf jeden Fall. Also auch dieser Chablis wäre es eigentlich geworden, glaube ich, wenn jetzt nicht der rote gekommen wäre. Und ach, so schön.
Aber kann es auch daran sein, jetzt mal ehrlich, weil Julia diese schöne Geschichte erzählt hat, und wenn man dann...
Kann auch sein.
Wir haben uns zurückgelegt, den Kamin angemacht und dachten, ach. Ja,
ich sehe diesen russischen Oligarchen vor mir, der mich mit dünnen Augen anschaut und sagt, was willst du
trinken? What do you want to drink?
Und dann sehe ich dich, Julia, wie du da eine ganze Flasche da für dich wegmachst. Also, ja, kann auch sein.
Ja.
Aber auf jeden Fall der rote.
Ich hab mich umentschieden. Ich nehme den Lugana. Ich fand den gut. Als er frisch war, fand ich ihn gut. Es lag halt an dem Buch von Joja, dass er dann noch 2 Wochen offen im Kühlschrank stand, aber als er frisch war, war er gut. Michael?
Ich bin tatsächlich beim Chablis. Also nicht, weil es der teuerste ist, leider, das ist immer doof, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Wein und ich würde wünschen, dass die Menschen sich ein bisschen mit dem Chablis auch wieder beschäftigen, weil so verstaubt wie das Image sind die Weine auf keinen Fall.
Also ich muss, wenn ich es kurz Revue passieren lasse, ich bin sowieso nicht so ein Britzel.
Das sind jetzt meine Kinder, die ein bisschen auch Musik machen wollen. Ich mach's mal ein bisschen leiser hier. Aber du hast es noch gehört, das ist ein gutes Zeichen.
Ja, das ist ja gut. Also ich bin nicht so ein Britzel-Freund, aber ich fand den ersten, also den Britzel, sehr gut.
Ramona, ja.
Ja, dann war ich sehr bei Lugana, das hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch übrigens der Chablis, also nicht wegen des Preises, sondern weil der hatte so ein Gesamterlebnis, aber weil ich einfach Rotwein-Fan bin, würde ich jetzt am Ende doch bei dem Wiener Real sozusagen hängen bleiben. Aber es ist auch der letzte Wein, den man trinkt und man ist jetzt so ein bisschen weinselig, insofern weiß ich nicht, ob das ein getrübtes Urteil ist.
Vielen Dank. Wir sagen vor allen Dingen Dank bei Joja, das war großartig. An dir ist ein Geschichtenerzähler verloren gegangen. Sag mal, willst du nicht mal ein Buch schreiben?
Nur mit dir, oder? Zusammen.
Unbedingt. Das machen wir jetzt als Ghostwriter. Michael muss auch ein Buch schreiben. Demnächst gibt es ja die 4 Flaschen, das kann man verraten, auch als Magazin. Das ist ja so irre. Es gibt ein 4-Flaschen-Magazin. 100 Seiten. Auf dem Cover leider nicht wir drei, sondern irgendwie die ganzen Prominenten. Das ist das Problem. Ja. Günther ja auch. Julia Bent, hört ihr die Kinder auch schön? Ja, ne?
Ganz
hört
man gut,
glaube ich.
Alles, die ganze Zeit dass schon.
Ich, ja. dass ich immer sage, denkt ihr daran, wir haben heute Wein-Podcast nicht so laut. Hat wieder sehr, sehr gut geklappt. Genau. Michael, das Schlusswort vielleicht nächste Woche.
Wann gibt es das Magazin eigentlich?
Bald.
Bald.
Ja, ich sag's dann nochmal an, wenn es soweit ist. Vielen Dank.
Ja, ich finde es super. Also Julia, ich freue mich, dass dir alle Weine geschmeckt haben. Das ist immer das Schönste, weil das ist so die Grundidee, dass man natürlich irgendwas trinkt, wo man sagt, so, och, könnte ich alles mal so probieren. Und ich glaube, dass man auch seinen eigenen Weinhorizont deutlich erweitert, wenn man unterschiedliche Sachen probiert. Da findet man nicht alles immer toll, aber man kann für sich zumindest schon mal sagen, okay, habe ich länger nicht probiert, habe ich aber jetzt probiert und kann ich damit leben. Außerdem finde ich ihn wahnsinnig. Also ich bin totaler Julia-Fan. Super Doch, Typ. Schade, dass, es jetzt nicht, dass wir das jetzt nicht gehört haben, was er gespielt hat. Aber ja, und überhaupt mit euch trinke ich sowieso am liebsten.
Oh, mein Papa und meine Schwester. Aber ich meine, das geht wahrscheinlich Fressdeutschland auch so. Also die sind totale Fans von dir, Julia. Also und
nicht dein Ernst.
Ich auch.
Wo kommt ihr
her? Aus Bad Schwartau.
Ach, wie nett.
Ja, und dann haben die auch viele Fans gehört, von Julia. Auch in der Muck früher mal und also, yeah. Genau. Also,
lustig. Ja, im Moment geht's ja nicht. Du. Ich fühle mich so ein bisschen vergessen hier. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist schön, dass die Leute sich noch an mich erinnern.
Ja, das tun sie.
Wollen wir noch einmal ein Foto machen? Ein Foto machen?
Ja, ein Foto.
Julia beugt sich nochmal nach vorne, bitte.
Hallo.
Gerne.
Einmal schön in die
Kamera. Warte.
Ah ja. Lass uns noch einchecken. Und Action.
Warte.
Sehr gut. Mhm.
Ich sehe ihre Jung aus, stelle ich immer wieder fest, wenn ich.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Das ist nicht nur dein getriebter Blick. Das ist wirklich
Nee, es ist wirklich so.
Ja.
Aufs Leben.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Fühle mich sehr geehrt und freue mich, wenn wir uns wieder in Natura sehen.
Bei dem hier.
Auch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.